Leviten beten den Herrn an. Und ich möchte jedermann ganz herzlich einladen. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn und hier nicht müde werden, nicht aufgeben, nicht resignieren. Gott loben und preisen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Preist den Herrn. Lasst uns aufstehen und lasst uns singen. Herrn. Psalm 1. Sitze nicht im Kreis der lästernden Meute. Bleibe in der Gemeinschaft Gottes und nicht in der sündigen Welt. Bleibe an dem Herrn und du wirst Gewinn haben. Heute Abend haben wir das Thema Ursachen für unsere Verluste. Was ist der Grund, dass Blätter uns abfallen, dass die Früchte nicht zustande kommen und so weiter. Und hier haben wir Psalm 1. Sitze nicht, wo die Gottlosen sitzen. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Sitze nicht da, wo die Ungläubigen sitzen. Sitze da, wo die Gläubigen sitzen. Du bist heute im Haus Gottes. Und ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als 1000. Halleluja, halleluja. Hab Hoffnung auf Jesus, diesen Felsen, der niemals bebt, der niemals vergeht, der ewig besteht. Bau auf ihn heute Abend. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du deine Kinder zusammenbringst und dass wir unser Fokus, unser Blick allein auf dich richten dürfen, Herr. Heiliger Geist, übernimm du jetzt diesen Gottesdienst. Übernimm du die Gedanken, übernimm du die Gebete und übernimm du den Gesang. Und Herr, ich danke dir, dass wir schon eine Botschaft in den Liedern haben und du sprichst durch den Gottesdienst zu Menschenherzen. Danke dir dafür. Preis Gott. Ja, ja. Hab auf Hoffnung gebaut. Auf dem Vor, wir uns setzen, sagt einem Nachbarn noch guten Abend. Gott segne dich. Oder der Herr sei mit dir. Oder die Gnade Gottes. Oder der Friede des Herrn sei mit dir. Irgendwas Gutes und was Gescheites. Gott möge euch alle segnen. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich freue mich für alle, die hier sind, die heimgekommen sind. Einige sind noch unterwegs, aber das macht nichts. Ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Gott möge uns segnen. Heute Abend, wir wollen über Verlust und Gewinn sprechen, über Sieg und Niederlage, die Ursache für unsere Verluste. Wenn wir Kraft verlieren, wer zapft uns ab? Wenn wir Geld verlieren, welche Bank geht pleite? Also was ist die Ursache für die Verluste? Wenn wir im Glauben scheitern und sonst noch was in der Familie, in der Gemeinde, über Verloren und Verlorene wollen wir reden heute Abend. Aber bevor ich das tue, ich möchte euch einladen für morgen. Morgen ein gutes Thema. Was bringt dir dein Einsatz? Ich weiß nicht, man muss so pokern und einsetzen, investieren. Wer was investiert, kann auch was gewinnen. Was bringt dir dein Einsatz? Engagierst dich für etwas, nützt es was? So viele Leute engagieren sich für sinnloses, dummes Zeug. Die setzen sich für Kaiser und König und Papst und Bischof und Pastor und was weiß ich ein und das waren Gauner unter Umständen, verstehst du? Und denk nur an Adolf Hitler, wie viele Leute sind in den Krieg gegangen und ihre Jugend, ihr Leben, ihr alles geopfert fürs Vaterland. Vaterland, verstehst du? Und das ausgenutzt, unverschämterweise ausgenutzt. So, wir wollen über den Einsatz sprechen. Und du engagierst dich, Natur, ne? Weißt du, die Leute engagieren sich, wollen sich gerne engagieren, aber lohnt sich das Engagement? Die Frage ist, lohnt sich das? Was bringt es mir? Wir wollen darüber sprechen. Morgen. Heute nur die Einleitung dazu, Ursachen für unsere Verluste. Dann am Sonntag, den 21., behalte die Übersicht in deinem Leben. Immer so Overlook, überschauen. Im Neuen Testament, die Älteste werden Presbyter genannt. Leute, die Übersicht haben. Hast du Übersicht über deine Situation, über deine Ewigkeit, über dein Glauben, Übersicht behalten, über die Zukunft deines Lebens, über dein Einkommen und Auskommen, Übersicht? Wir wollen Übersicht bewahren. Das ist hier so wichtig, Übersicht. Und das kannst du nicht auf normalen, natürlichen Weg. Da brauchst du die Offenbarung von oben, die Geistesleitung. Nur so kannst du effektiv Übersicht behalten und bewahren. Dann ab Mittwoch und Donnerstag, Mittwoch den 24., Donnerstag den 25. September haben wir Don Piper. Er war 90 Minuten im Himmel und er wird uns erzählen über seine Erfahrungen, was er dort alles erlebt hat. 90 Minuten nach einem schweren Autounfall und bisher, da wurde schon klinisch tot erklärt und dann kam er doch noch zu sich. Es gibt sein Buch 90 Minuten im Himmel. könnte auf dem Büchertisch erstehen, aber es wird auch hier, er wird aus seinem Leben erzählen, die Geschichte, wie er dazu kam. Lange Zeit hat er nicht darüber geredet, weil es so heilig ihm die ganze Sache war. Und er konnte nicht darüber reden. Aber dann kam der Augenblick, wo Gott ihm grünes Licht gab und sagte, jetzt. Und dann das zweite Buch, das er hier auch am zweiten Abend, wo er darüber sprechen wird, deshalb müsst ihr beide Abende kommen. Und dann das Leben kann neu beginnen und hat für ihn ganz neu beginnen. Begonnen für ihn auch in seinem Dienst das Leben, also als er das alles verarbeitet hat. Also das ist so wichtig, diese Verarbeitung. Ich möchte euch nur als unsere Leute, also Gemeindeleute bitten, rechtzeitig zu kommen. Kommt ein bisschen früher, nicht die letzte Minute. Ich sage euch eines, ihr werdet keinen Sitzplatz bekommen, dann müsst ihr auf dem Boden sitzen oder draußen stehen. So, wenn ihr zu spät kommt. Deshalb kommt und dann kriegt ihr noch einen Sitzplatz und wir wollen zusammenrücken hier, denn ich denke, es kommen genug Leute. Manche sagen, ich bringe meinen ganzen Hauskreis mit. Oder könnte ich sechs Sitzplätze reservieren? Also ich habe noch nie so viele Anfragen gehabt. Und was kostet der Eintritt? Kostet nichts, ist es, aber wird eine Kollekte aufgenommen und du kannst mithelfen oder wir werden mithelfen, dass die Flüge bezahlt werden und so weiter. Und das ist nicht nur bei uns, sondern ist dann im Sauerland noch Predigt in Wetzlar da hinten. Wir werden am Mittwoch hier auch für Bibel TV Aufnahmen machen mit ihm, ein Interview und so. Das wird auch deutschlandweit ausgestrahlt, was hier dann passiert. Also wir arbeiten effektiv. Wir wollen also nicht nur, dass er zu uns kommt, sondern wir wollen auch gleichzeitig so eine ganze Stunde Sendung im Fernsehen, dann Bibel TV, das auch dort haben. Also wir nutzen die Zeit und das Zeugnis, das Don hat. Okay, nimmt noch Zettel mit, die Einladung. Ich habe auch jetzt die neuen Zettel, die sind noch ganz warm. Gertrud hat die gedruckt und als wir auspackten, die waren noch brühwarm. Also sie kommen frisch aus der Druckerei, die nächsten Termine, den ganzen Oktober. Und dann als Vorschau am 1. bis 5. November, das ist schon so, die Zeit vergeht so schnell, kommt Billy Smith wieder hier, der wird uns hier dienen und ist uns kein Fremdling mehr, muss ich nicht groß vorstellen, ihr wisst, wie dieser Bruder aussieht, was er macht, so seine Predigtart und Predigtweise. So, wir haben hier einiges los in der nächsten Zeit. Dazwischen wird noch ein Bruder aus Nottingham kommen, Bruder Kate Jenkins aus England wird zwei Tage Seminar halten. Dann wird auch Kim und James Stanton hier sein, auch unter der Woche zwei Seminare oder drei Seminarabende halten über Befreiung. Also es tut sich was. Wir sind Gott dankbar für die Zeit hier. Ursachen für unsere Verluste. Verluste sind Prüfungen des Lebens normalerweise. Es gibt oft unverschuldete Verluste. Du kannst nichts dafür, wenn Inflation ist, dein Geld kaputt geht, aber vielleicht kannst du auch was dafür, hättest in die richtige Bank dein Geld angelegt oder vielleicht im Sparstrumpf gesteckt oder sonst irgendwie anders aufbewahrt. Dann gibt es die selbstverschuldete Verluste, da kannst du was dafür und wir werden hier auch einiges anschneiden. Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt. Ich möchte dich bitten, schnall dich gut an, denn du hörst heute Abend Dinge, die du vielleicht noch nie gehört hast. Und ich sage das jetzt vorneweg, damit du auf alles gefasst bist, ich habe dich lieb. Das muss ich dir sagen, aber ich muss dir auch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist das Einzige, was dich frei macht, das dir Augen öffnet. Dir müssen die Augen geöffnet werden für die Wirklichkeit, wie du dich in Sicherheit bringst. Du brauchst Licht von oben. Und deshalb, Heiliger Geist, du möchtest jetzt diese Versammlung übernehmen und uns leiten in alle Wahrheit. Ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen aus 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5 und 1. Petrus Kapitel 1, Vers 5 und 7, so. Wenn ihr ihm fest vertraut, wird es seine starke Hand über euch halten und euch bewahren. Wenn ihr ihm fest vertraut, also mit unserem Vertrauen steht und fällt alles, auch die Verluste. Wenn du Gott vertraust, wenn du positiv denkst, wenn du eine gesunde Einstellung hast, eine normale Einstellung. Die meisten Leute sind nicht normal, die sind verrückt. Und deshalb verlieren sie alles, weil sie verrückt sind, nicht normal. So, wenn ihr ihm fest vertraut, wird er seine starke Hand über euch halten, durch bewahren, so dass ihr gerettet und am Ende der Zeit das unvergängliche Leben bekommt, das euch zusteht. Also wenn ihr ihm vertraut. Und dann lese ich weiter, seid voll Freude, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leiden müsst und auf verschiedene Weisen verschiedene Proben gestellt werdet. Das gehört dazu, dass du Prüfungen bestehst, aber aus jeder Prüfung aus jeder Krise sollst du als Gewinner rauskommen, nicht als Verlierer. Aus jeder Krankheit sollst du als Gewinner rauskommen, mit positiven Effekten und sagen, ich habe es gewonnen. Ich habe die Krankheit überwunden. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe die Angst überwunden und so weiter. Die Prüfungen sind nötig, bloß da sollst du immer als Gewinner rausgehen und nicht als Verlierer. Hier, das geschieht nur, damit euer Vertrauen auf Gott sich bewähren kann. Wie das unvergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Vertrauen, das ja viel kostbarer ist als Gold im Feuer, wird es, im Feuer des Lebens wird es geprüft. Also durch das Leben wird dein Gold geprüft. Wir haben am Sonntag das Thema gehabt, nicht alles ist Gold, was glänzt. Das Echte, das wird geprüft. Und das Echte ist durch die Prüfung gegangen. Das Bewährte, das ist, was bezahlt und belohnt wird. Also wenn du die Bewährung erfolgreich bestanden hast. Weiter in 1. Petrus 1, da heißt es hier, wenn es sich als echt erweist, das Gold, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit zeigt. Also Verluste stellen unser Vertrauen auf eine harte Probe. Was mache ich? Wie reagiere ich auf diesen Verlust? Heul ich? Bin ich entsetzt, verzweifelt, verzagt? Meine Reaktion ist sehr wichtig. Wie reagiere ich auf die Verluste? Und wenn ich sage, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Herr hat sei gepriesen, dann lebst du ganz anders. Auch wenn jetzt ein Totalschaden da ist, wenn alles abbrennt und wenn du gerade mit einem nackten Leben davon kommst oder auch nicht und so weiter. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Wie verarbeite ich meine Verluste? Wie reagiere ich darauf? Wie hat Hiob reagiert? Der hat einfach Gott gepriesen. Also du solltest hier nach 1. Petrus Gott loben und preisen und danken und sagen, Herr, zu deiner Ehre, danke Herr, ich preise dich. Denn denen, die Gott lieben, dienen, müssen dienen, werden dienen, zum Besten. Natürlich, der Hiob ist nicht unschuldig in der ganzen Geschichte. Ich möchte also jetzt also die Ursache für Verluste. Und ich predige und ich versuche das rüberzubringen, der Hiob ist nicht unschuldig für seine Verluste. Denn er sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wenn du mit der Furcht lebst, ziehst du die negativen Geister, die Diebe, die Fresser, die Räuber, den Rost, die Motten, ziehst du an. Wenn du negativ denkst und was ich befürchtet habe, selbst wenn du den Herrn preist und lobst und darüber stehst, aber die Ursache für seine Verluste war seine Furcht. Ich werde meinen Mann verlieren, ich werde meine Frau verlieren, ich werde meine Kinder verlieren, ich werde meine Arbeit verlieren. Also guck mal jetzt überall Arbeitslosigkeit, ich werde mein Geld verlieren. Gibt es so viele Viren und Krankheiten und Cholera ist jetzt irgendwo ausgebrochen auf der Welt, wieder ganz neu und so weiter. Guck mal, lauter negative Nachrichten und das kommt auch zu uns. Zwar jetzt noch ganz weit weg, aber es kommt zu uns. Was ich befürchtet habe. Leute, wir müssen furchtlos leben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, hat Christus gesagt. Und wir müssen einen festen Glauben haben auf den Herrn Jesus Christus, auch wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der anderen Seite fallen. Mich wird es nicht treffen. Ist zwar Hochmut und Stolz und Einbildung und Arroganz, aber wenn du Kind Gottes bist und richtig zu deinem Gott und Heiland stehst, musst nichts befürchten. Und dann, wenn es tatsächlich kommen sollte, manche Sachen kannst du nicht vermeiden. Da wird der Herr so ein Ende finden, dass du gut rauskommst. Die Hungersnot, die in Israel kam oder über die ganze Welt kam, Gott hat gesorgt, dass dein schlauer Josef da ist, der Kornhäuser baut und 7 Jahre sammelt und dann für den Rest der 7 Jahre lebt. Und so weiter. Gott wird dann Vorsorge treffen, wenn es irgendwie ist. Und die Gottesfürchtigen bringt der Herr durch. Amen. Deshalb, du darfst dich nicht entsetzen und nicht fürchten, mit Gott komme ich schon durch. Egal, vielleicht muss ich mich verändern, vielleicht muss ich umziehen, vielleicht gehe ich nach Ägypten, aber ich komme auch wieder zurück. Denn das ist das verheißene Land, was Gott mir versprochen hat. Okay, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das ist also eine Ursache, Furcht. Furcht ist die stärkste Waffe auf dieser Welt, dass der Teufel einsetzen kann. Furcht. Furcht sorgt immer für Verluste. Und es ist die Einleitung der Verluste überhaupt. Das ist die Furcht. Man wird ängstlich, unsicher und übervorsichtig. Das ist auch schon, wo du stolperst, dass du sogar über deine eigenen Füße stolperst. Übervorsichtig, mir könnte was passieren. Gehst nicht mehr aus dem Haus, da ist schon was passiert, wenn du nicht mehr aus dem Haus gehst. Ich könnte überfahren werden, könnte angefallen werden. Es ist so gefährlich, nachts hier spazieren zu gehen. Und so weiter. Und diese Furcht bringt dich, macht dich einsam, diese Furcht isoliert dich, etc. Und Gott prüft unser Vertrauen. Vertraust du mir mittendrin in der Hölle? Gehst du mit mir? Rechnest du mit mir? Furcht teilt dein Herz in Glaube und Zweifel. Entweder glaubst du oder zweifelst du. Und man kann nicht mit geteiltem Herzen Gott dienen. Mit einer Hälfte glauben und mit der anderen Hälfte zweifeln. Wenn Gott doch so gut ist, und das ist diese Frage, die wir uns auch hier jetzt stellen, wie kann er das zulassen, dass mir übel geht manchmal, dass ich Verluste habe, dass ich was einstecken muss, dass ich krank werde, dass ich einen Autounfall habe, dass ich, ja, dass mir der Reifen platzt auf der freien Bahn. Verstehst du, ich tue nichts, und passiert. Und ich sage euch eines, warum das ist. Zuerst mal ein paar grundsätzliche Tatsachen und Wahrheiten, das musst du wissen. Seit dem Sündenfall besteht das Leben, das menschliche Leben, aus Mühsal und Plage. Seit dem Sündenfall, mit Schmerzen wirst du Kinder bekommen, das schließt Härte ein, das schließt Notlagen ein, das schließt Bedrängnis ein, das schließt Schwierigkeiten ein, das schließt schwierige Umstände ein. Seit dem Sündenfall ist die Welt nicht perfekt. Ist die Welt nicht perfekt? Verluste sind immer schmerzlich, das ist klar, das verstehen wir. Es tut weh, wenn du was hergeben musst. Doch unser Leben, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, seit dem Sündenfall, unser Leben ist ein ständiges Loslassen. Also Verluste musst du richtig einschätzen und einstufen und einordnen in deinem Leben. Verluste sind normal, Leute. Ich lasse meine Jugend her, gebe ich her, ich lasse meine Kraft her, ich lasse meine Jahre her, ich lasse meine Gesundheit her. Ich muss diese Dinge hergeben, und wenn ich nicht hergebe, wird es mir genommen. Auf eine radikale, brutale Art und Weise. Und Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Vergiss es. Also das Leben besteht und unsere Erlösung besteht aus dem Loslassen. Ich muss meine Lust loslassen, meine Sünden loslassen, meine Vorurteile loslassen, die Kinder loslassen. Plötzlich ist das Netz leer und sagst, wo sind die geblieben alle? Kannst nur noch mit Enkelchen spielen und die siehst du auch nur alle heilige Jahre. Du musst loslassen. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus. Und was sagt der Herr Jesus diesem guten, braven Mann? Verkaufe alles, was du hast, trenn dich von deinem Vermögen, komm und folge mir nach. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und gibst den Armen natürlich. Und es ist besser, du gibst freiwillig her. Wir haben drüben renoviert, als wir die Kirche renovierten. Und wir waren mittendrin, so, wo Rechnungen kamen und bezahlt werden sollten. Und ich habe dann gesagt, also Geschwister, wir möchten ein besonderes Opfer aufnehmen. Wir nehmen ein besonderes Opfer. Und wir haben da an diesem Tag nicht das Geld zusammengebracht, was wir gebraucht hätten für die Bezahlung. Und ja gut, ich habe auf Sachen Gottes genommen. Gott wollte vielleicht was anderes, und vielleicht hat irgendjemand das Geld vorenthalten, was er geben sollen, und hat nicht gegeben. 3 Wochen später kommt der Mann und heult und weint und sagt, Bruder Matthäus, das hätte ich das bloß gegeben. Die Inflation, die Aktienkurse, seine Aktien, auf die er spekuliert hat, sind gefallen, und er hat in einem Tag 7.000 Euro verloren. Das hätten wir dringend gebraucht. Aber jetzt, ich hätte es gerne dir gegeben, aber jetzt ist futsch. Du siehst also, wenn Gott redet, wenn Gott arbeitet, sollten wir gehorchen. Und wenn wir das nicht geben dem Herrn, holt es der Teufel. Holen die Banken. Und hol die Inflation, und jetzt wird das Geld gefressen. Und ich habe euch ja gesagt, wenn DAX auf 2000 unten ist, könnt einpacken und schlafen gehen, ist alles vorbei. Wir sind kurz vor diesem großen Crash. Das, was wir hier erleben, diese Zeit der Depression in den 28, 29er Jahren im letzten Jahrhundert, das war Geplänkel. Was jetzt kommt, ist Katastrophe. Und natürlich, da sehen wir, bei uns kann das nicht passieren. Nein, um Himmels Willen. Du, bei uns knistert es genauso jetzt inzwischen. Pass nur auf. So, verkaufe, das wird dann genommen. Und gerade die Schwaben verlieren. Die Schwäbische Bank ist die erste, die jetzt getroffen ist. Die dachten, uns kann nichts passieren, wir sind so weit weg vom Schuss. Nein, die Welt ist klein geworden. Und es ist besser, du gibst freiwillig, als man es dir mit Gewalt nimmt oder plötzlich da so ein Trottel überweist 600 Millionen Euro da irgendwo, eine Pleitebank. Es ist besser, du verkaufst alles und verschenkst alles und du erlebst die Freude des Gebens. Amen. Erlebst die Freude des Gebens, des Schenkens. Du erlebst diese Freude und sammelst Schätze dabei im Himmel, anstatt dass du nachher jammerst und verbitterst und darüber stirbst du womöglich sogar noch, hätte ich bloß. Das alles viele werden den Raub der Güter erleben müssen in diesen nächsten Tagen, wie alles dir vor den Augen genommen wird und vor den Augen vergammelt und du kommst nicht mehr ran. Ich in Argentinien, da standen die Leute an der Bank und wollten Geld abheben und die Bank hatte kein Geld mehr. Muss vorstellen, und das kann auch hier kommen, dass die Banken gar kein Geld haben. Das ist alles schon irgendwo überwiesen in dieser Globalisierung. Und dass das vor unseren Augen alles verfällt und zerfällt. Wir haben das erlebt. Weißt du, meine eigene Familie, der Russe kam und dann hat die Hälfte nach Sibirien verfrachtet und dann die Möbel, mein Vater hat erzählt, das war das Schlimmste in seinem Leben. Alle Möbel wurden draußen rausgebracht und im Regen sind kaputt gegangen. Schöne Eichenmöbel, Holzmöbel und so weiter. Oder dann kamen Leute, die haben gedacht, das ist Hausratabfuhr und dann sich geholt. Vor den eigenen Augen haben Fremde, Ausländer geraubt und so weiter. Und was haben wir gehabt? Meine Eltern mussten danach hier in so eine Hundebute nebenan wohnen und die anderen sind dann in ihre Häuser eingezogen. Wir haben, die drüben haben das in Russland erlebt, das erlebt die ganze Welt nach und nach. Denn alle müssen spüren, was es bedeutet, Verluste hinzunehmen. Wie geht man mit Verlusten um? Und man hadert. Mein Vater hat lange Zeit gehadert, wahrscheinlich bis zum Schluss hat er gehadert, dass wir alles dort lassen mussten, dass wir alles hergeben mussten. Und dann hat er gesagt, bewusst, ich werde in diesem Kolchos nicht arbeiten. Lieber verrecke ich und lieber hungere ich und lieber mache ich das. Aber und war also die ganze Zeit war so eine Aversion gegen das ganze System, weil die uns alles geraubt haben. Geraubt. Ich will das nur darauf hinweisen, es ist besser, du gibst freiwillig her und sagst, nimm das mit. Und das war beim Ausziehen. Das, was wir nicht mehr verkauft haben, als wir auswanderten, das haben wir alles verschenkt. Und da war so eine Freude, die Leute haben uns geküsst, sie haben uns gestreichelt, die haben uns gewunken. Wir sind mit dem LKW zuerst mal bis zum Bahnhof gefahren, bis zur nächsten Stadt und so weiter. Die haben uns nachgewunken und geheult haben die, weil man das Rest, was man nicht verkauft hat oder was man nicht losgeworden ist, verschenkt hat. Das Schenken, das ist die Freude des Schenkens, das muss man erleben. Es ist schrecklich, wenn man Verluste miterleben muss und mit ansehen muss, wie einem die Kinder weglaufen, wie einem die Gesundheit geraubt wird, wie der Partner wegläuft oder die Kraft einfach genommen wird, ich habe keine Kraft und so weiter, erschöpft ist, das Geld wegläuft oder verliert man durch Inflation oder Crash. Weißt du, es ist furchtbar, wenn du siehst, das Leben wird vom Krebs aufgefressen oder von den Fressern überhaupt, was man so als Fresser bezeichnen kann, aufgefressen wird, die Hoffnung zerfressen wird, man hat keine Hoffnung mehr, bricht alles zusammen, der ganze Stolz, was man vorher hatte, das war unser Haus mal, von wegen, alles genommen, verstehst du? Und man muss damit leben, loslassen, rechtzeitig loslassen, denn nachher weinst du weniger. Denn der, wo nichts hat, kann nichts mehr verlieren. Das ist eine große Wahrheit. Wer nichts mehr hat, kann nichts mehr verlieren. Also die Ursache für Verluste ist, weil wir zu stark daran kleben. Meins. Wer bist du, dass du das behalten könntest? Du kannst überhaupt nichts behalten. Viele Menschen verstehen das Leben nicht. Sie verstehen nicht zu leben. Sie versuchen alles bis zum Schluss behalten. Gott hat mir eine Botschaft gegeben diese Tage und die habe ich mit euch geteilt. Wenn es am besten gibt, lass los. Wenn du der Höhepunkt auf der Welle bist, mach was anders. Lebe anders. Aber viele Leute wollen beherrschen, kontrollieren, verfügen und so weiter. Und sie gehen, so wie der reiche Jüngling, traurig davon. Sie sind geistlich nicht aufgeklärt worden und wissen nicht, wie man mit den Gütern dieser Welt umgeht. Wir sollten sein in dieser Welt, als haben wir und hätten es nicht. Und als wenn sie nicht hätten und haben es. Verstehst du, wir haben doch alles. Also wir sollten also praktisch mit diesem Widerspruch leben können. Wir haben alles, es ist alles unser, wir dürfen alles benutzen. Ich kann alles, aber ich muss nicht alles. Und ich kann auch verzichten. Und diese Zeit des Verzichtens, wenn wir das nicht freiwillig machen, wir werden das gewaltsam praktizieren müssen. Das kommt noch. Wenn Verluste über unser Leben kommen, was machen die meisten Leute? Die brechen zusammen. Ach, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Warum musst du mich verlassen? Aber dass Gott schon vorher das irgendwie gelockt hat und Kind, rück mal raus. Ein Teil des Lebens ist hergeben, denn in dieser Welt ist nichts bleibend. Das letzte Hemd hat keine Taschen und so weiter. Nichts ist bleibend. Also jede Leistung, jede Anerkennung, alles ist vorübergehend. Und wir sind hier Pilger im Durchgang. Wir sind nur hier im Durchgehen. Also wir sollten mitnehmen, was wir mitnehmen können und liegen lassen, was wir liegen lassen können. Wir müssen ein anderes Leben leben, dann werden uns Verluste erspart bleiben. Dann werden uns Verluste gar nicht wehtun. Dann werden wir wie Hiob sagen können, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, ich habe es gehabt. Ich habe Haus gehabt, ich habe Hof gehabt, ich habe Tiere gehabt, oder ich hab Familie gehabt, aber jetzt habe ich das alles nicht mehr. Aber ich habe alles genossen, mein Leben ist erfüllt. Und einfach nicht nur mit Jahren und Gütern, nein, mit Erfahrungen und Erlebnissen. Und wer Erlebnisse sammelt, das ist, was bleibt. Materie bleibt nicht, Materielles bleibt nicht, nur Erlebnisse. Ihr habt das Leben genossen, war hier und da, war bis zum Nordkap und bis zum Gibraltar und war überall, wo ich hingehen wollte. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte und ich danke Gott dafür. Und das ist, was du Gott als Dankeschön zurückgeben kannst. Der Name des Herrn sei gepriesen. Verluste. Verluste gehören zu unserem Leben, sind ein Teil unserer Wirklichkeit, der verlorenen Wirklichkeit, natürlich der sündigen Wirklichkeit. Der Mensch ist aus dem Paradies vertrieben worden. Wir sind nicht im Paradies, aber wir werden das alles wiedererstattet bekommen, die Verluste. Aber jetzt muss man hinnehmen, diese Verluste. Die Leiden des Lebens haben einen Zweck und sie lehren uns, mit den Verlusten umzugehen und zu leben. Das ist also das Leben, die Leiden dieser Zeit. Wer die kleinen Verluste hinnehmen kann, und fang an mit kleinen Dingen, Ursachen für die Verluste, wer die kleinen Verluste hinnehmen kann, der macht nachher, auch wenn er mal was Großes hergeben muss, macht es ihm nicht viel aus. Eine Ursache für die Verluste ist die Vergänglichkeit. Alles vergeht, deshalb musst du damit dich abfinden. Vergänglichkeit ist etwas, wo wir unterworfen sind. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Die Schönheit vergeht. Wie schön warst du, als du kleines Mädel warst, kleiner Junge warst. Wie schön warst du da, als man dir nachpfiff und zuwinkte und fenstelte bei dir. Ja, und alles wunderbar. Da warst du hübsch. Und dann, weißt du, wir müssen mit diesen Dingen leben, dass es nicht mehr so ist wie früher. Wir haben manches schon zurückgelassen. Und dann, es gibt Vorteile des Lebens und wir sollten die Vorteile und Vorzüge des Lebens in die Phase, in der wir uns befinden, gerade richtig genießen und gerade richtig leben und richtig gestalten mit Gottes Hilfe. Dann wird es uns nicht schwerfallen. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Schlimm ist die Zwangsenteignung. Wenn die dann stattfindet, die Zwangsenteignung, wenn Menschen vertrieben werden, wenn Machtwechsel da ist, wenn Revolution da ist, Krieg da ist, Vertreibung und so weiter. Kommunismus hat enteignet, drüben hier ex-DDR, da wurde alles zusammengelegt. Die haben zwar alles freiwillig gemacht, aber mit Maschinengewehr im Rücken. Alles freiwillig gemacht. Und so ist auch freiwillig mussten. Kommunismus, da musst du. Alle Ismen, wo du immer musst. Da wirst du nicht gefragt, ob du willst. Und plötzlich ist man auf seinem eigenen Grundstück Knecht und Magd. Und das tut weh, wenn du dann auf deinem eigenen Grundstück Knecht und Magd bist. Und die anderen bestimmen, die eigentlich gar keine Ahnung haben vom Leben. Die ersten Christen, was haben die gemacht in Jerusalem? Apostelgeschichte, wenn du liest, sie hatten alles gemeinsam. Sie legten alles zusammen und da hat keiner Mangel gehabt. Das war Kommunismus in Urform oder Sozialismus in Urform. Das ist, was Karl Marx wollte, aber er hat es nicht geschafft. Diese Ideale ohne Gott und ohne Heiligen Geist kannst du nicht verwirklichen. Also das war Zwang, aber das geschah mit dem Herzen, freiwillig. Sie gaben es und das war für sie kein Verlust. Als Jerusalem zusammenbrach und unterging, das war für sie kein Problem. Wir ziehen aus nach Pela und siedeln uns dort wieder neu an. Also wenn man das von Herzen getan hat, freiwillig getan hat, weil Gott es einfach gezeigt hat und mit Lust und Liebe. Und das war für sie ein Gewinn. Und die sind nicht mit leeren Händen ausgezogen, die haben noch Geld gehabt. Die haben noch Geld gehabt, damit sie dort anfangen konnten. Deshalb ist es so wichtig. Die Prophetie, die ich euch am Sonntag vorgelesen habe, die Gott mir gezeigt hat oder gegeben hat, die sollten wir wirklich schon zu Herzen nehmen. Und das habe ich bekommen, dass noch von Inflation keine dünnste Spur war. Und das Geld, darauf du vertraust, wird wertlos sein. Oder die Materie, die Politiker, die heute noch so große Sprüche klopfen und die Welt retten wollen, die können die Welt nicht retten, denn die Welt ist dahin gegeben. So, alles ist vergänglich und du solltest nicht mit der Welt mitvergehen. Ursache für die Verluste, Gott erlaubt es, damit unser Charakter reift. Damit unser Charakter reift, unsere Persönlichkeit reift. Und damit wir Platz machen für das Neue. Denn solange wir die Dinger in den Händen halten, kann Gott uns nichts Neues geben, Leute. Also Verluste, Ursache für die Verluste, damit wir uns richtig verstehen. Und ich nenne jetzt wahre Ursachen, Schmeichelei liegt mir nicht und ich habe nichts davon, wenn ich dir schmeichle, die Sachen erzähle, der Heiland hilft, der Heiland macht's gut. Nein, du musst durch dieses Tal durch. Und dann wirst du als Gewinner rauskommen. Wer auf dieser Welt nur horten will, der ist am falschen Platz. Diese Welt ist nicht zum Horten, sondern zum Empfangen und Geben. Empfangen und Geben. Und je mehr du empfängst, desto mehr darfst du geben. Und je mehr du gibst, desto mehr wird Platz in deinem Leben gemacht, damit du noch mehr geben kannst. Also wir sind auf dieser Welt nicht zum Horten, sondern zum Überleben, zum Erleben und um das Leben zu genießen. Die Freude, da dankt er Gott und preist den Herrn. Und dann stehst du da, oh Heiland, das ist in meinem Buch eingetragen. Auf mein Konto wird dieser Lob eingetragen. Und das ist, wie die Bibel versteht, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Da werden Bücher aufgetan und da wird dein Büchlein aufgetan, Johannes Matthäus, was hat er alles gegeben? Zwiebeln hat er verschenkt, Rüben hat er verschenkt, Karotten hat er verschenkt, oder Eier hat er verschenkt, verstehst du, was ist das so, oder Schinken hat er weitergegeben, oder Schokolade hat er weitergegeben. Es wird nichts unbelohnt bleiben. Jesus sagt, sogar Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben. Also, und das wird alles eingetragen in unserem Lebensbuch. Und jeder hat so einen Aktenordner bei Gott. Und ich möchte einen ganz dicken Aktenordner beim Heiland im Himmel haben. Einen dicken Aktenordner, wo sehr viel drinsteht, was der gute Mann alles getan hat. So, niemand will Verluste erleiden. Niemand will Verluste haben, aber sie sind da. Und das meiste hängt davon ab, wie reagiere ich da. So, verstehst du, nimmt. Weißt du, der Vater hat sogar, dass der Junge sagte, ich will fortziehen, hast du das Geld gegeben, das Erbe gegeben, nimm das nur, Junge, du sollst eine gute Reise haben. Und hat noch einen Segen gesprochen und alles Gute gewünscht, großzügig. Und da war die Freude des Wiederkehrens umso größer. Und des Wiederfindens war es umso größer. So, in der Bibel heißt es einmal, dass wir mit Paradox leben müssen in dieser Welt, leider. Da heißt es einmal, haben wir Gutes von Gott empfangen, sollen wir das Böse auch nicht aus seiner Hand nehmen. So mitnehmen, also wir nehmen auch das Negative mit. Wir haben das Gute mitgenommen von Gott und wir sollen für alles danken, auch für die Verluste. Je weniger du hast, desto weniger kannst du verlieren, kannst auch weniger jammern. Viele haben viel zu viel. Was führt bei uns zu Verlusten? Lass uns darüber nachdenken. Ich will jetzt ein paar Wahrheiten sagen und ich schlachte vielleicht auch ein paar heilige Kühe. Wenn du jemand hast, nicht hast mit der Hand so fest, sondern hassen, ich mag dich nicht. Wenn du jemand hast, führt zu Verlust. Und zwar zu ganz schlimmen Verluste in deinem Leben. Wenn du dich über jemand ärgerst, das führt zu Verluste in deinem Leben. Ich werde nachher den Beweis antreten. Wenn du jemand verfluchst, ihm missgönnst, ihm den Segen vorenthältst, der vielleicht ihm zustehen würde, oder jemand etwas nicht gönnen. Das sind also praktisch geistige Ursachen für Verluste. Und sie könnten noch viel mehr geben, aber ich lasse es mal bei diesen. Die selbstverschuldeten Verluste. Niemand nimmt es uns weg, aber wir selber vermasseln die ganze Geschichte. Durch unsere Dummheiten, durch unsere Unüberlegtheit, durch unsere Hitzköpfigkeit, durch unsere schnelle Reaktion, oder wir haben nicht gewartet, dass wir, unsere Ungeduld und so weiter. Wir verspielen manchmal das ganze Vermögen. Wie viel wurde versoffen? Wie viel wurde mit Kartenspiel und anderen Spielen und in Spielbanken verspielt? Wie viel Vermögen wurde da verspielt schon? Andere verlieren alles durch ihren Fanatismus, diesen auch den verkehrten Herrgottsglauben, Heilandsglauben, egal welchen Glauben das auch ist. Viele Leute sitzen da und verspielen alles und verlieren alles dabei. Manche glauben, sie müssen unbedingt Märtyrer werden. Das ist ein ganz verrückter Glaube in der Christenheit. Von Anfang an, die glauben Märtyrer, weil es in der Bibel Johannes sieht, die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer, ich will Märtyrer für Jesus werden. Du könntest noch lange leben, aber manche provozieren extra. Und besorgen sich Ärger und verschaffen sich unnötigen Ärger. Ich denke nur hier an Selbstmörder, ich denke an die ganzen politischen Fanatiker, also Ursachen. Oder die Gutgläubigkeit, der macht es schon, unsere Partei, unser Politiker. Falsches, blindes Vertrauen, falsche Hingabe an falsche Menschen, Menschen, die nicht mit Gott leben. Wenn du falschen Pferden vertraust, die bringen dich in eine falsche Richtung, die ziehen dich in eine falsche Richtung. Ursachen für unsere Verluste. Du wunderst dich, warum bin ich da abgekommen? Du hast den falschen Leuten vertraut. Ich werde dir jetzt einen ganz frommen nehmen, den David, König David aus Israel, diesen frommen Mann. Und ich will sagen, was er getan hat. 2. Samuel Kapitel 11. Und da ist der Uriah, der hat seine Frau gekapert, sie ausgespannt, sich ins Bett bei ihr gelegt, ein Kind mit ihr gezeugt und jetzt versucht er, die Schuld zuzudecken. So, ich nehme diesen Uriah und David ist schuld, dass von dem Moment mit ihm bergab ging, dass er 4 seiner Söhne verlor, dass er fast das Königreich verlor. Weißt du, der Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Er weiß, was da beim Saul passiert ist, weil Saul Gott nicht gehorchte, als er die Amalekiter vernichten sollte. Ungehorsam war sein Verhängnis. Dass Saul das Königreich verlor, war, weil er nicht Gott gehorchte. Beim David war es auch nicht besser. Da betete er zuerst mal an einer Stelle, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Und jetzt schläft er bei der Frau hier von seinem Kämpfer, seinem Soldaten, seinem Helden. Angeblich, ja, der war schon ein Held. Da heißt es in 2. Samuel 11, Vers 14, ich werde da ein bisschen bleiben und ein bisschen rumwühlen, denn das ist eine sehr unrühmliche Geschichte, was da passierte. Und gerade diese unrühmlichen Geschichten sind Ursache, warum Familien auseinanderbrechen, warum Ehen auseinanderbrechen, warum Berufungen auseinanderbrechen, warum das geistliche Leben zusammenbricht und Leute sogar die Würde verlieren, Achtung verlieren, ja, alles verlieren. Da heißt es hier, am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uriah mit. Ich muss vorstellen, dieser Uriah, der ist ein treuer Mann, ich werde auf ihn zu sprechen kommen, treue Leute, die dumm sind, die den Heiligen Geist nicht haben, die nicht nach Gott fragen, die keinen Durchblick haben, die überbringen sogar ihren eigenen Todesurteil. Verluste, der hat sein Leben verloren, das ist das Schlimmste, was du verlieren kannst, dein Leben. So, dann schrieb der David am nächsten Morgen einen Brief und gab dem Uriah mit und da stand, stelle Uriah dorthin, wo der Kampf am härtesten ist und zieh dich dann plötzlich zurück, sodass er erschlagen wird, steht in dem Brief, was der überbringt. Joab stellte Uriah bei der Belagerung an der Stelle, wo die Gegner, ihre tapfersten Gegner, die tapfersten Soldaten standen und einmal machten die Belagerten einen Ausfall und einige von Davids Leuten fanden den Tod, auch Uriah fiel. Und interessant ist, dass Gott das dem David sehr krumm genommen hat. Deshalb durfte David das Haus Gottes nicht bauen, weil Blut an seinen Händen klebte. Das war die Ursache. Nicht alles an, nicht der Ehebruch, dieser Meuchelmord. Dieser Meuchelmord war das Verbrechen, das David ja sogar aus seiner Berufung als Poet und Dichter und Gottesanbeter alles aus der Bahn geworfen hat. Dieser Vorgang hat David aus der Bahn geworfen. Verluste. Er hat alles verloren, was er erwirtschaftet hat. Was nützt dann der fromme Spruch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist alles nur fromme Sprüche. Das ist das ganze Leben zunichte gemacht. Im Hesekiel heißt es einmal, was nützt es einem Menschen, wenn er dann rein lebt und dann sündigt. Am Ende des Lebens. Und deshalb schaue die Ende an, heißt es immer wieder in der Heiligen Schrift. Aber dann heißt es, guck mal, was ein Mensch hat sündig gelebt und dann bekehrt er sich und hat alles vergessen. Ich denke nur an diesen Bruder da in Stuttgart, den wir da hatten, diesen Bäckermeister, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Aber es kann genauso auch umgekehrt gehen. Und hier beim David ging es umgekehrt, Leute. Und deshalb, Ursache für Verluste, was so alles jetzt nach sich kam. In 1. Könige 15, Vers 5, da heißt es unter anderem, trotzdem ließ der Herr sein Königshaus bestehen aus Gnade, weil er, weißt du, der Herr hat den David lieb gehabt, das Volk Gottes war das auserwählte Volk Gottes und. Da gab es viele Dinge, die passieren mussten und so. Trotzdem ließ er sein Haus bestehen. David hat sein Leben lang, was dem Herrn gefiel, ausgenommen das Unrecht gegen den Hethiter. Ausgenommen. Das war Gott ein Gräuel. Diese eine Ausnahme hat das ganze Leben verschandelt. Eine Sünde hat alles verhindert. Eine einzige Sünde hat alles kaputt gemacht, alles vermasselt, alles verdorben. Eine Verletzung kann die Ursache für den Krebs sein. Eine Verletzung, die du nicht aufgearbeitet hast. Ich habe festgestellt in meiner Seelsorge bei Frauen, wenn sie ein traumatisches Erlebnis gehabt haben, irgendwo so ein Schockerlebnis gehabt haben, da schlägt es nieder nach 6 bis 18 Monaten auf Brustkrebs oder Unterleibskrebs. Und so weiter, wenn da irgendwo diese Dinge sind. Geh mal in deine Bekanntschaft, Brustkrebs und der Unterleibskrebs, das ist sechs Monate bis 18 Monate, da ist irgendwas, Ehebruch passiert, die Frau ist frustriert, entsetzt worden und betrogen worden und das hat sie nicht verarbeitet und dann dieser Krebs, eine Verletzung reicht aus, um ein Menschenleben zu zerstören. Und so eine Verletzung, Verletzungen führen immer zum Kollaps. Sein Kollege Saul, auch ein Ungehorsam, versperrt alles. Bei Moses genauso ein Ungehorsam, nicht auf Gott hören. Was ist die Ursache für Verluste? Moses hat nicht auf Gott gehört. Seine Nerven sind ihm durchgegangen. Er hat sich selbst nicht unter Kontrolle gehabt. Moses war ein jähzorniger Mensch. Wie lange soll ich das Gesindel hier tragen? Wie lange? Komm rum und schlägt den Felsen, statt zum Felsen zu reden. Hört nicht auf Gott. Wird wütend, ärgerlich auf das Gesindel da, das Volk, das Pöbelvolk. Und er kann nicht ins gelobte Land, er darf das Land angucken von Weitem, weil der Herr ihn lieb hat. Weil er ja gottgläubig ist, er hat ja Gott geliebt, das kann ja nicht alles umsonst sein. Aber er erlebt nicht die Segnungen, die er hätte erleben können. Sein Leben wäre wunderbar gewesen, hätte das Volk Israel ins gelobte Land führen können, hätte das Land wunderbar verteilt, hätte den Josua sich ersparen können und so weiter. Hätte er das alles machen können. Und er war noch stark genug. Aber Gott hat gesagt, nein, da liegt was vor, da ist eine Ursache, damit du nicht rein kannst. Durch Jesus ist er natürlich im gelobten Land wieder drin. Also durch Christus sind wir drin. Also da sehen wir Moses, Elia und die Apostel und Jesus auf dem Berg und die unterhalten sich da auf dem Berg der Verklärung. Durch Jesus kommst du rein, aber im natürlichen Leben erlebst du dein Fiasko. Deshalb, uns wird vieles im Leben nicht erspart auf dieser Welt und wir müssen dann auch die Konsequenzen tragen, den Preis, die Rechnung bezahlen, die Quittung kassieren für bestimmte Dinge, weil wir nicht auf Gott gehört haben. Aber durch Jesus sind wir im gelobten Land. Amen. Durch Jesus sind wir drin, da brauchen wir uns nicht so große Sorgen machen. Aber dieses Leben ist ein Prüfstand. Ist ein Prüfstand für jeden Einzelnen, deshalb passt gut auf. David hat den Mord an Uriah begangen und damit auf sein Haus für immer eine Schuld geladen. Niemand hat es gewusst. Also als Nathan reinkam, weißt du, da wird er nicht gleich sagen, guck mal, David, du bist ein Verbrecher oder du bist ein Mörder. Nein, der erzählt eine Geschichte von den 99 Schafen und 100 Schafen und dem einen kleinen Bauer, der nur ein Schäfchen hatte und dergleichen. Und dann sagte er, der Mann ist es todesschuldig. Er hat selbst sein Urteil über sich selbst gefällt, als er den anderen verdammte, diesen Großgrundbesitzer. Niemand hat es gesehen. Und ich bin überzeugt, das kam nicht an die große Glocke, das stand nicht in der BZ, was David begangen hat mit Bathsheba und dieser Meuchelmord. Das hat niemand erfahren. Nicht mal Joab, dass er das erfahren. Der wusste auch gar nicht, was soll das alles. Der war nur Handlanger, hat nur ausgeführt die Sache. Niemand hat wahrscheinlich diese ganze Affäre erfahren, aber darunter hat er gelitten. Sehr gelitten. Und man hat die Welt nicht verstanden. Und Joab hat den David nicht verstanden. Warum plärrt er, wenn jetzt der Absalom erstochen ist? Der soll doch Gott danken. Oder dass der Junge nicht überlebt hat, die Geburt und Todgeburt war. Der sollte doch Gott danken, dass das alles vorbei ist und so weiter. Nein, Joab hat nicht mitgekriegt. Die Umgebung um David hat nur mitgekriegt, mit dem Mann stimmt was nicht. Weißt du, wenn wir nicht mit Gott in Ordnung sind, die Umgebung merkt nur, da stimmt was nicht, da ist irgendwas faul, aber was das genau ist, weiß sowieso keiner. Genauso wie beim Jakob, als Gott sagte, lass uns geh mal nach Hause wieder in das Land deiner Väter. Plötzlich kriegt er Schweißhände, plötzlich Schweißfüße, plötzlich zittert er, plötzlich steigt der Blutdruck, plötzlich wird er bleich und so weiter. Je näher dem gelobten Land kommt, dem Land seiner Väter, denn er weiß, drüben wohnt der Esau. Dem habe ich die Erstgeburt abgeloxt. Ich habe den alten Vater betrogen. Wer weiß, lebt er noch, lebt er nicht, und weiß ich nicht genau. Je näher er kommt, dann teilt er die Herde, macht so einen Stress. Und wir wundern uns manchmal, warum manche Leute so einen Stress machen, so überaktiv, hyperaktiv sind. Es geht heimwärts. Und je näher du der Heimat kommst, desto aktiver werden die Leute. Und das muss man, und so weiter. Weil die Schuld, er dachte nach 20, 21 Jahren, Gras ist drüber gewachsen. Alle haben es vergessen, keiner weiß es. Aber er hört plötzlich, dein Bruder Esau kommt dir entgegen. Mit 400 Mann. Die Sünde läuft uns nicht davon. Sünde hat lange Beine, kann gut nachlaufen, ist sehr langlebig, ist nicht unterzukriegen. Wenn dich Probleme ohne Grund überfallen, vielleicht weißt du nicht die Zusammenhänge, was genau der Grund ist. Du weißt es nicht. Absalom hat es nicht gewusst. Warum er gegen seinen Vater protestiert, so ein Rebell ist, so ein Aufständler, warum das alles so ist. Vielleicht verstehst du auch nicht und kannst nicht erklären, warum die Krise und warum wiederholt sich immer wieder die gleiche Art von Krisen in meinem Leben. Immer wieder der gleiche Zirkus, immer die gleichen Fälle und ich bin immer in die gleiche Geschichte verwickelt. Warum? Die sind deine Sünden vergeben grundsätzlich. Und beim David, alle Sünden sind vergeben, außer diese eine. Gott hat es in der Hand genommen, weil Uriah das nicht mehr gut machen kann oder nicht mehr um Verzeihung bitten kann. 4 Söhne müssen sterben und die Schuld über Generationen wird auf ihn geladen. David ging es um Prestige, aber je schlimmer er das zu verdecken suchte, desto schlimmer wurde es und er musste das büßen. Viele Dinge brechen zusammen und ich sage dir auch, warum manche Dinge in unserem Leben zusammenbrechen, Ursachen, Gründe für Verluste, weil sie nicht natürlich sind. Sie sind hochgespielt, künstlich hochgezüchtet, organisiert und nicht organisch gewachsen. Und nur das, was organisch gewachsen ist, das bleibt bestehen. Alles andere bricht zusammen. Alles, was so künstlich großgezogen ist. Ist eine Gemeinde organisch gewachsen? Sind deine Finanzen organisch gewachsen? Du siehst das so alles nur aufgebauschtes Geldgeschäft, diese Neureichen, diese Mafioses, denk an Russland oder sonst wo, so schnellreich. Das ist alles künstlich und das wird auch wieder zusammenbrechen. Ist dein Glaube organisch gewachsen, Stück für Stück solide gewachsen oder so schnell aufgebauscht, Halleluja, und dann kleine Krise, kleiner Windstoß und du fliegst schon davon. Bist du als Mensch organisch normal gewachsen, mitgewachsen? Deine Gesundheit? Weißt du, wir wären krank, wenn irgendwelche Körperteile nicht mitwachsen, mitgehen, organisch? Sind die Erfolge, die du in deinem Leben hast, organisch gewachsen? Alles, was nicht organisch gewachsen ist, was nur so aufgebaut, schnell, groß, bricht zusammen. Also Ursache für die Verluste. Es gibt keine Alternative für ein gesundes, normales Wachstum. Ich denke nur an diesen Evangelisten in Amerika, der in Florida die halbe Welt verrückt gemacht hat, Todd Bentley. Große Erweckung, innerhalb von ein paar Wochen, tausende Leute, Hunderttausende sogar erreicht oder angesprochen. Und da denken, jetzt kommt die Erweckung und er proklamiert ganz groß, das ist die Erweckung und die Erweckung wird so lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Und dann die ganze Geschichte platzt, er begeht Ehebruch und verheiratet Orgien, das seinesgleichen sucht und so weiter und tätowiert sich am ganzen Körper und das alles, verstehst du, verschandelt sich selbst und jetzt steht er als verschandelter Mann da, mit Piercing und tätowiert, schnell hochgewachsen. Solide hochwachsen. Oder ich denke nur an Ted Haggard, ein Pastor war, weißt du, gerade Amerika, alle so schnell groß gewachsen, in aller Liebe. Schnell groß gewachsen, schnell groß geworden, Ted Haggard, eine Gemeinde in kurzer Zeit mit 14.000 Mitgliedern und dann outet, eigentlich muss er sich outen, weil sein Guy schwul ist und er muss bekennen, dass er homosexuell ist. Im letzten Jahr, also innerhalb von einem Jahr, in Amerika sind 25 große Prediger und Pastoren gefallen und müssen also entweder Ehebruch oder Homosexualität und so weiter. Das ist ja schrecklich. Und alles so groß gewachsen. Weißt du, babylonisches Wachstum oben und dann die große Sache. Und dann die Menschen sind ruiniert. 2. Chroniker, Kapitel 28, Vers 23. Sie haben den Weg Gottes verlassen. Weißt du, der Weg Gottes ist Demut, Bescheidenheit, solides, gesundes Wachstum. Und das ist die Ursache für viele Verluste, weil es nicht solide gewachsen ist. Kein Fundament da, auf Sand gebaut. Und alles, was kein Fundament hat, kein gesundes Fundament hat, christliches Elternhaus, Religionsunterricht, egal wenn es noch so falsch wäre, aber du hast Gottesfurcht mitbekommen. Verstehst du, ich denke nur, der Bentley, der hätte es wissen sollen, der ist seit seinem 18. Lebensjahr Christ und er hat sich erst vor 2 Jahren tätowiert als Prediger und Evangelist, damit er besser ankommt, damit er zeigen kann und noch mit Dämonenfiguren, verstehst du, seinen Körper verschandelt und das kann er nicht mehr wettmachen. Weißt du, wenn jemand aus der Welt kommt und vermalt ist, dann ist es okay, du kannst nichts dagegen tun und Gott vergibt uns. Aber wenn jemand als Christ, der das alles weiß, und deshalb ist es so wichtig, dass man aus dem gläubigen Haus kommt mit Gottesfurcht. Den meisten Leuten fehlt Gottesfurcht. Und sie haben das zu Hause nicht Gottesfurcht gelernt. Man hat über Pfarrer geschimpft, über Priester geschimpft, über Kirche geschimpft, über Religion geschimpft, über Gemeinde geschimpft, über alles geschimpft. Aber keine Gottesfurcht. Statt zu beten, zu segnen und so weiter geschimpft. Und das ist also dieses Entwurzelsein, diese solide Grundlage. Ist nicht da gewesen. Und wenn die nicht da ist, vergiss alles. Sünde wirkt zuerst komisch und dann tragisch. Das ist also das Ergebnis von Sünde. Zuerst immer mal, nur ab und zu mal, dass er vorbeischaut, diese Sünde und mit Kleinigkeit. Also Verluste kommen ganz klein. Das kommt nicht alles auf einmal. Verluste kommen nicht auf einmal. Sünde kommt auch nicht auf einmal. Zuerst mal so kleine Seitenfahrten, kleiner Trick. Auch beim David. Zuerst tat er alles, was richtig war vor Gott. 1. Könige 15, Vers 5 habe ich gelesen. Er tat alles, was dem Herrn recht ist. Gott hat ihn gesegnet, er war erfolgreich und so weiter. Aber dann irgendwo hat was nicht für den Herrn aufgegeben. In Amerika gab es einen großen Evangelisten, E. Allen hieß er. Er war so begnadigt, da waren alle Heilungsevangelisten kleine Zwerge. Wenn er für Leute gebetet haben, Leute sind geheilt worden und er hat zum Herrn gebetet. Es gab ein Buch damals auf dem Büchertisch, Preis für göttliche Vollmacht. Und bitte,
du hast das. Aber ich will dir eine Geschichte sagen, was da los ist. Und da ist ein Punkt in diesem Buch, was Gott ihm gezeigt hat, und das hat er nicht erwähnt. Dieses, was in diesem Buch drin steht. Ein Punkt, was Gott hat ihm mehrere Punkte gezeigt, das und das in deinem Leben, wenn du das und das machst, kriegst du die Vollmacht. Hat er auch gekriegt. Aber ein Punkt hat er nicht gearbeitet in seinem Leben. Und er wurde erschossen, aufgefunden in einem schwulen Bordell. Verstehst du, das ist sein Ende. Ich sage das jetzt nur, wenn du einen Punkt behältst, der Teufel lässt dich lange zappeln und Gott segnet dich, denn David tat, was dem Herrn wohlgefiel. Tat, aber ein Punkt war da, nicht aufgearbeitet. David war wirklich gottesfürchtig, denn er tat alles, was dem Herrn gefiel, 1. Könige 15, außer die Sache mit Uriah. Und ich muss dir vorneweg sagen, David hat ein Problem in seinem Leben gehabt. In seinem Stammbaum war die Hure Rahab. In seinem Stammbaum war die Moabiterin Ruth, wo Gott gesagt hat, vermischt euch nicht mit Moabitern. In aller Liebe. So viele Leute wollen Ruth heißen, aber das war eine Moabiterin, eine Ausländerin. Und das hat eigentlich, aber weißt du, dieses Unterschwellige ist bei ihm ausgebrochen. Sexualität. Und ganz schlimm dann bei seinem Sohn Salomo. Diese Sexualität. Und wann kommt Sünde? Wann kommt Sünde? Wann ergreift uns die Sünde? Wann erfasst uns die Sünde? Die ganze Mannschaft von David sind im Krieg und David bleibt zu Hause. Und bleibt zu Hause zuerst mal, ja, ist okay. Joab sagt, bleib zu Hause, wir sind stark genug, wir können kämpfen. Er ist nicht an der Front. Ich kenne ein Sprichwort und dieses Sprichwort, das habe ich mal irgendwo geprägt, wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Und David hat nicht für Gott gekämpft, dann hat der Teufel ihn bekämpft. Und dann geht er spazieren und weißt du, er ist nicht im Kampf. Und dann guckt er zum Balkon unten und unten im Tal sieht er da die Frau von Uriah. Der wusste nicht einmal, wer das da unten ist, seine Nachbarin. Aber der sieht die Frau da unten, erkundigt sich, wer ist diese Frau und so weiter. Interesse entsteht für sie. Er ist nicht im Kampf. Verluste entstehen, wenn du nicht im Kampf bist. Wenn du nicht in der Arbeit für Gott bist. Wenn du nicht in der Versammlung bist. Wenn du nicht da bist, wo du hingehörst. Wenn du nicht das tust, was du tun solltest, was deiner Berufung entspricht, da kommen diese ganzen Fälle. Und die manchmal gar nicht mehr wieder gut zu machen sind. Und du weißt, was da passiert ist. Dann waren alle ganzen moralischen Vorsätze, das hat er vergessen, das Gesetz Gottes hat er vergessen. Er kann noch so viel Psalmen, dein Wort ist meines Fußes, leuchte, schreiben und dichten und pinseln und so weiter. Aber das war nicht, das ist alles über Bord geworfen, ihm war alles egal. Denn die Sünde hat gesiegt in seinem Leben, die Lust, weil die Lust empfangen worden ist. Und dann dieser Uriah, er will die Sache aus der Welt schaffen. Und wir sehen, dass von diesem Moment, 2. Samuel 11, von diesem Moment, dass David nur noch mit dunklen Machenschaften zu tun hatte. Dunkle Kämpfe, die nächste Zeit seines Lebens, da ist alles vorbei, die ganzen Visionen, weißt du, die ganze Anbetung Gottes hat kein Psalm mehr geschrieben, nur noch Klagepsalmen gedichtet. Da, wo er am stärksten war, wo er nicht einmal mehr in den Krieg ziehen musste, wo die anderen sagten, wir sind stark genug, wir können also selber machen, da, wo er am stärksten war, wo man auf ihn verzichten konnte, wo man ihn gar nicht mehr brauchte, da begann sein Fall. Bei der Versuchung ist etwas, was die Versuchung auf sich hat oder in sich hat, du kannst es nicht kontrollieren. Plötzlich ist der Gedanke da, du kannst der Versuchung nicht entfliehen, du kannst ja bitten, Herr, erlöse mich von der Anfechtung, Versuchung und so weiter. Gott, führe uns raus, führe uns an uns vorbei und so weiter, bewahre mich davor. David hat das alles gar nicht getan. Im Gegenteil, er hat sich Zugänge, dem Feind noch Zugänge in seinem Leben geschafft. Und seine Probleme war Polygamie und Lust. Sein Privatleben, seine Geschichte, sein Hintergrund. David hat ein Problem und das war Sexualität in seinem Leben, nicht verarbeitet. Schon geschichtlich, historisch, aber auch bei sich selber. Weißt du, Sünde ist wie ein Schläfer. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre und irgendwann wird dieser Schläfer wach. Da sieht er da unten die hübsche Frau. Verlockend, die sonnt sich, nimmt Sonnenbad wahrscheinlich oder irgendwie und denkt, die hole ich mir. Die hole ich mir. Interessiert mich nicht, wem die gehört. Und da nützen auch die ganzen Gebote, die er da im Hinterkopf hat, du sollst nicht Ehe brechen, interessiert ihm gar nicht. Du sollst nicht morden, interessiert ihn nicht. Du siehst also, wenn die Sünde da ist wird, und man sich der Sünde öffnet, wird man blockiert, gelähmt, wie hypnotisiert von der Schlange. So ein Frosch springt willfährig ins Maul der Schlange, ergibt sich. Weißt du, David war äußerlich abgesichert, aber innerlich nicht gedeckt. Er war innerlich nicht unter dem Schutz Gottes. Das nächste Problem, was David hatte, er hatte Macht, Geld und Erfolg. Und er dachte, ich kann mir alles leisten. Erfolgsmenschen haben ein Problem. Die denken, ich kann mir alles leisten. Geldmenschen haben ein Problem. Die denken, ich kann mir alles leisten. Gott gönnt es mir. Erfolg ist sehr verführerisch und ein Trick Satans, führt zu Stolz und Allmachtsdenken. Ich kann mir das leisten. Ich kann es mir leisten. Das ist also, was der erfolgreiche Mensch denkt. Erfolgreiche Menschen können meistens nicht verzichten, kurz treten, sich einschränken. Und genau das ist, was erfolgreiche Menschen lernen müssen, in Schranken laufen. Paulus sagt, ich laufe in Schranken, mich begrenzen. Das können erfolgreiche Menschen nicht. Die denken, sie sind zu allem fähig. Ich habe das alles. Also ich habe da, mit Frauen habe ich kein Problem. Das habe ich im Griff. Denkst du, du hast gar nichts im Griff. Und erfolgreiche Menschen denken, ach das, also ich habe schon anders, ist schon ein Ding. Weißt du, das gerade beim Theo Bentley, die große Sache ist, Heilungen und Zeichen passieren am laufenden Band. Leute purzeln, werden angepustet und was weiß ich und erleben da gewaltige Dinge, dass sogar angeblich Tote auferstanden sind. Man hat natürlich keine gefunden, aber trotzdem, also erstaunliche Dinge passieren. Weißt du, Zeichen und Wunder ist noch kein Beweis, dass ein Mensch mit Gott in Ordnung ist. Saul hat weiter regiert wie ein König. Und David sagt, ich taste den Gesalbten Gottes nicht an, den König. Vergreif mich an ihm nicht. Der ist gesalbt gewesen bis ans Ende seines Lebens, obwohl er von Gott schon längst verworfen war. Also Zeichen und Wunder ist noch kein Beweis für irgendwelche Echtheit. So, das ist also eine Sache. Genuss, beim David war noch Genuss, Verwöhnung und Müßiggang. Muse, Müßiggang. Müßiggang ist der laste Anfang. Seine Truppen sind an der Front, er zu Hause. Wer nicht für Gott arbeitet, den überfällt der Teufel. Wenn wir passiv sind, wir werden immer vom Satan angefochten, passiv. Liegst am Strand und da kann dich sogar eine Fliege zu Fall bringen. Liegst am Strand. Wenn wir passiv werden, wird Satan aktiv. Wenn wir passiv werden, wird Satan aktiv. Verluste kommen, wenn wir nicht mehr wachen. Und wenn wir glauben, ich muss nicht mehr wachen. Ich habe es nicht nötig, ich bin schon drüber hinweg, schon aus dem Alter und schon alles hinter mir gelassen. Also ich muss nicht mehr drüber wachen. Da passieren die Dinge, wenn du denkst, dass du sicher bist. Bei David kamen alle drei zusammen hier. In Hesekiel Kapitel 16, Vers 48 und 49, da ist die Rede von Jerusalem. Und da sagt Gott über Jerusalem, der Stadt Davids, die also seine Hauptstadt gemacht hat. Sie ist die Schwester von Sodom. Jerusalem, muss ich mir vorstellen, das ist gutes Zeugnis. Sie ist die Schwester von Sodom. Sie ist eingebildet und lebt sorglos und im Überfluss. Um Arme und Unterdrückte kümmert sie sich nicht. Sie war überheblich und beging abscheuliche Verbrechen. Jerusalem. Sogar, dass der Heiland darüber weinen muss. Jerusalem. Stolz, Fülle an Brot, Römer, Brot und Spiele und so weiter und kann alles vergessen. Vergnügungssucht führt zu Fall. Leute, die nur noch fürs Vergnügen anfangen zu leben. Das ist Ursache für Verluste. Vergnügen. Das Leben sah für David sehr gut, viel zu gut aus. Und diese Frau brachte ihm aus dem geistlichen Selbstgleichgewicht raus. Also der hat die Balance verloren. Der Teufel versucht mit allen möglichen Tricks, einen vom Weg abzubringen. Lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir nicht sehen sollten von Gott. Worauf wir schwach sind, was in uns drin so ein Schläfer ist. Und dieser Schläfer wird bewusst vom Satan geweckt. Hast du das gesehen? Nachts, wenn du Fernsehen guckst, weißt du, da kannst du manchmal, weißt du gar nicht, wo du hingucken musst. Und Leute, die zu viel Zeit haben, nicht schlafen können, was gucken sie, so einen Dreck? Wie viel Porno wird geguckt, jetzt ist ein Pastor gefallen und so weiter, der hat Geld gesammelt und hat sich ausgegeben, was weiß ich, als was und Geld gesammelt und so getan, als ob. Und das ganze Geld hat er für Pornofilme gebraucht und dann Geld gesammelt für arme Leute und stand hier bei uns in der Presse, ging durch die Presse. gestern oder vorgestern. Und das ganze Geld, Tausende und Abertausende von Euro, hat er sich heimlich und bekennt als falscher Pfarrer und Priester und bekennt, dass er das ganze Geld für Porno gebraucht hat. Du siehst also, die Sünde, wenn die nicht gedeckt ist durch das Blut Jesu Christi, wenn die nicht ausgelöscht ist, ausgebrannt ist aus dem Herzen, dann schlittern wir schnurgerade in das Verderben und wundern uns nachher für die Verluste. Die Karriereverlust, das Amtverlust, die Gemeindeverlust, das Königreichverlust verloren. David wusste ganz genau, was er jetzt nachher wusste. Da sagten die Nachbarn oder die Kundschafter oder die Wärter, das ist die Frau vom Hethiter, Uriah, ist eine Ausländerin. Und du siehst, genau da beißt er an. Er fängt mit Kompromissen an. Satan verwirrt den Mann, Gottes verdreht ihm den Kopf, lenkt ihn ab. Und da beginnt der Ruin. Und er verspielt das Königreich, so wie andere Könige. Wir schimpfen über die heidnische Könige Herodes, aber der David ist kein Deut besser. Innerhalb einer kurzen Zeit bricht er fast alle Gebote Gottes. Zerstört seine Familie. Ich muss vorstellen, das ist ja das Schlimmste. Zerstört seine Familie. Verspielt seine Position. Missbraucht seine Macht. Wendet seine Macht sogar falsch an. Beleidigt Gott. Und bringt das Volk Gottes in Misskredit. Ihm ist alles egal. Das ist also, da beginnt dieser Verlust. Und die Strafe, die Folge der Sünde ist, dass er, ja, die Hütte Davids zerbrochen ist. Die einzige Realität bei der Sünde ist der Teufel, dass er noch da ist und dass er nicht weicht. Satan sorgt, dass du Gott völlig vergisst, nach Gott gar nicht mehr fragst. Die Lust bahnt sich seinen Weg und das Verlangen wird größer und größer und Satan zeigt, das kannst du haben. Denk an den Herrn Jesus Christus, das kannst du haben. Nur ein Knicks hätte genügt und der Heiland hätte die ganze Herrlichkeit verspielt. Nur ein Knicks vor dem Satan, fall nieder und bet mich an, nur um die Reiche dieser Welt zu bekommen. Nur ein Knicks, du brauchst nicht viel, nur ein Knicks, eine falsche Verbeugung. Bei den Geschäftsleuten ist es so, da musst du keinen Vertrag unterschreiben, bei anständigen Geschäftsleuten musst du es nicht. Da sagst du ja und es ist ja, nein, nein ist nein. Verstehst du, da brauchst du nichts Schriftliches und deshalb musst du halt bei Geschäftsleuten sehr sorgfältig aufpassen, wie du mit dem Kopf dich verhältst, so oder so. Ja oder nein. Und so nur eine Verbeugung vor Satan oder hier Zustimmung oder guck mal nach, wir wollen mal sehen und schon bist du festgenagelt. Wer alles schnell gewinnen will, wird schnell alles verlieren. Verluste sind die Folge von Sünde. Jetzt werde ich konkret, Geschwister und Freunde. Verluste sind Folge von Sünde. In 1. Korinther 11 ist eine interessante Passage. Lest nicht, aber kannst nachlesen, beim Abendmahl heißt es. Und viele, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Dann musst du also kein Verbrecher sein. Du kannst du musst nur blind sein für den Leib des Herrn. Was ist der Leib des Herrn? Das ist die Gemeinde. Ist Christus, er das Haupt und wir die Glieder. Wer den Leib des Herrn nicht unterscheiden kann, und die Ursache, die Folge davon ist Verlust, der wird krank, der wird schwach und er stirbt vorzeitig. Du kannst dein Leben verlängern, wenn du den Leib Christi richtig verstehst. Ein richtiges Verständnis von der Gemeinde Jesu Christi. Verluste, also viele sind vorzeitig, weil sie unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Schon unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Da ist irgendetwas in deinem Herzen, aber nicht nur, du verstehst nicht, was du damit zu tun hast. Das ist Jesus, den ich hier aufnehme. Das ist sein Blut und sein Fleisch, das ich hier esse. Weißt du, man kann sagen, katholisch oder was weiß ich das. Also nein, Christus ist gegenwärtig. Und wer die Gegenwart des Herrn nicht begreift, der begreift gar nichts. Das ist Christus. Ich habe mit Jesus zu tun. Weißt du, es ist nicht immer so offensichtlich. Ich habe in Süddeutschland zwei Schwestern, die wohnen zusammen, Dora und Clara, die sind alle im Himmel jetzt beim Heiland, die können jetzt lachen, da wenn ich das erzähle, sind gerettet. Die wohnten im Haus überhalb von der Gemeinde und die haben Knatsch miteinander gehabt. Wisst ihr, so ein bisschen so, Mensch, der hat ihr Teil gehabt von der Wohnung, die hat nur gemeinsame Küche und gemeinsamen Flur gehabt. Ein gemeinsames Zimmer, ein Wohnzimmer, jeder extra, also eigenes Zimmer und eigenes Schlafzimmer und so. Sie hatten alles eigenes. Aber irgendwo morgens, so in der Früh, haben sie sich gezankt, die zwei Schwestern. Und die gehen, so wie sie waren, zum Abendmahl. Ist okay, Gott segne sie. Und gehen zum Abendmahl. Und das Gottesdienst ist vorbei, kommen sie nach oben, gucken sich im Spiegel, die Dora hat eine Beule. Und die klingelt mich an, Bruder, mal tu das, ich muss schnell mit dir sprechen. Ich brauche Gebet, mit mir stimmt was nicht, ich habe eine Beule. Ja, ich bin, mit mir ist was passiert. Ich bin nicht in Ordnung gewesen, beim Abendmahl hat mir erzählt und mit mir ist was nicht in Ordnung. Gut, die legt auf, die Clara ruft an. Bruder, mal tu das, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Mit mir stimmt was nicht, sagt er, du auch? Ja, bei mir stimmt nichts. Der hat sich beide unabhängig im Spiegel geguckt und beide etwas merkwürdig. Jeder hat von denen eine Beule drin gehabt. Das ist schön, wenn Gott so wirkt. Gott hat oft mit Beulen gewirkt. Denk Abraham, wo der da gelogen hat. Und so weiter. Und wird aber mehlig mit Beulen. Gott arbeitet manchmal mit Beulen. Und du wunderst, wo kommt der ganze Ausschlag her? Oder sonst was. So, die Beule. Ich komme hin. Beide, die machen beide die Tür auf und gucken beide in die andere Richtung. Ich sage, Clara, Dora, was ist mit euch passiert? Habt ihr jetzt zusammen die Köpfe geschlagen? Clara bei dir auch. Und ich sehe noch, Clara war älter, glaube ich, und die Dora war jünger. Also nur ein paar Jahre. Und er sagt, ich weiß, was ich jetzt am liebsten machen würde. Ich würde jetzt so nehmen und euch die Köpfe zusammenschlagen, damit ihr wirklich verdienterweise Beulen habt. Er sagt, was ist da passiert? Dann sagt der Bruder Matthäus, wir haben gezankt und wir sind zum Abendmahl gegangen und der liebe Gott hat uns gestraft. Und die haben bekannt und die Beulen sind unter dem Gebet noch verloren gegangen. Das Gebet, das Abendmahl ist heilig. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Hier drüben in der Kirche wird ein Abendmahl und dann hat ein Bruder aus Osten damals, vielleicht aus seiner Unwissenheit, aber seine Frau hat Ehrfurcht vor Gott gehabt und sie hat gesagt, ich bin noch nicht getauft, ich bin noch nicht gläubig, also ich nehme kein Abendmahl. Und dann nimmt der Bruder die Hand von der Schwester und sagt, nimm das Abendmahl und schiebt fast in den Mund das Abendmahl. Die sind dann auf dem Weg mit der Bahn, kommen nach Hause, die Frau ist gelähmt, die kann nicht mehr sprechen und die Sprache verschlagen und eins, also die Hand kann ich mehr bewegen. Einige, die noch länger in der Gemeinde sind, wissen das. Da war furchtbarer Fall. Und wann ist das passiert? Seit wann ist das passiert? Seit wann habt ihr das? Ja, wir sind vom Abendmahl nach Hause. Ich habe meine Frau gezwungen, hat der liebe Erwin gesagt. Ich habe meine Frau gezwungen, Abendmahl zu nehmen und so weiter. Und dann haben sie sich bekannt, wir haben gebetet, vergeben. Und von dem Moment kann sie wieder lallen und die Zunge bewegen und sprechen und alles miteinander. Also Gott redet. Im Abendmahl steckt mehr drin, als was wir denken und ahnen und vermuten. Deshalb für mich ist Abendmahl was Heiliges. Was Heiliges. Verluste. Wir verlieren die Gesundheit, wir verlieren die Kraft, wir verlieren vieles, wenn wir unwürdig zum Tisch des Herrn sind. Das ist einer der ganz großen Sünden der Gläubigen. Unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Weiter. Psalm 107, Vers 39. Doch wenn sie immer geringer werden, gebeugt vom Unglück und Unterdrückung, dann bringt er die Vornehmen in Schande und lässt sie umherirren in auswegsloser oder wegloser Wüste. Vers 42 sagt es, heißt es dann weiter, alle, die dem Herrn gehorchen, werden es sehen und sich freuen. Aber die Lästermäuler müssen verstummen. Lästermäuler. Du hast über jemanden gelästert, der nichts dafür kann, dass er zum Beispiel arm ist, Krüppel ist, behindert ist, krank ist, elend ist und so weiter. Aber Gott sagt, die Lästermäuler, denen vergeht das Lachen. Es rächt sich, wenn du über einen hilflosen Menschen, der irgendwie humpelt oder kriecht oder was weiß ich, nichts dafür kann, zu dick ist oder zu dürr ist und so weiter, und über so einen Menschen gelästert hast, die Lästermäuler, die werden verstummen. Psalm 107 nicht. Weißt du, da steht, lobe den Herrn und vergiss meine Seele nicht. Im gleichen Psalm steht es drin, halt's Maul, Lästermäuler. Lästermäuler, dein loses Maul bringt Verluste. Denn wir werden mit unseren Zungen gerechtfertigt oder mit unseren Worten verdammt. So, Verlust, was ist die Ursache für Verluste? So, du hast jemanden verspottet, dich über jemanden lustig gemacht, der nichts dafür kann. Weißt du, wenn er was dafür kann, ist es seine Schuld. Aber wenn er nichts dafür kann, und du hast ihn für dumm bezeichnet, und du weißt ja, was der Herr Jesus sagt, über wenn du jemanden dumm sagst, du Dummkopf, du Narr, du Idiot, du Trottel, der ist das höllischen Feuer schuldig. Weißt du, was das heißt? Du gehörst in die Hölle. Und die Hölle kommt zu dir, wenn du nicht dorthin kommst. Und du leidest Höllenqualen. Also das ist schon ein ernstes Wort. Und dann merkst du, dass es dir genauso geht wie dieser Person dann plötzlich. Denn du hast ja über das Ebenbild Gottes gelästert. Und jeder Mensch, du und ich, wir sind alles Ebenbilder Gottes. Wunderbar gemacht von Gott, gewollt und geplant. Weißt du, was ich hier sage, ich habe das selbst erlebt. Wir haben in der Gemeinde in Stuttgart eine Frau gehabt, immer so in der Mitte des Monats, ab dem zweiten Drittel des Monats, immer wieder: Pastor Matthäus, könntest du für mich beten? Ich kann meine Schulden nicht mehr bezahlen und so weiter. Ich habe so viel Schulden. Und ich habe mir gedacht: Menschenskind, liebe Schwester, bist du so dumm. Weißt du, immer Katalog bestellt und immer Katalog bestellt und immer Katalog bestellt und auf Raten bestellt und das können sie später zahlen und dann und so weiter. Und immer so Katalog bestellt und so weiter. Ich habe gesagt: Schwester, bist du wirklich so blöd? Habe ich es nicht gesagt, aber ich habe gedacht. Und habe gebetet zwar jedes Mal, und das ging permanent, regelmäßig. Also das ist mir, und zwar immer so: ich kann es nicht mehr zahlen. Ich habe gesagt: teil doch dein Geld richtig ein, oder verstehst du nicht einzutragen oder weniger zu kaufen oder mal zu verzichten, das kannst du nicht. Ich habe über diese Frau negativ gedacht und auch vielleicht so im privaten Kreis geredet. Was ist mir passiert? Ich bin selber dadurch in Schulden gekommen. Ich bin selbst in eine Krise hineingeraten. Dass die Bank sagt: Herr Matthäus, wovon leben Sie? Sie haben ja kein richtiges Gehalt und so weiter. Ich bin ja Pastor, bin ja kein Millionär und so weiter. Jemand hat mich in den Stich gelassen und jemand hat mir eine Not bereitet. Eigentlich meine Kaution, die ich verdient hätte, die mir zugestanden wäre, nicht ausgezahlt, nur weil irgendwo ein kleiner Kratzer von Kindern mal war, den man gar nicht gesehen hat an der Tür. Und so weiter. Aber Gott lässt nichts durchgehen. Und ich kam in Schwierigkeiten, in so Glaubenskrise sogar, und habe mich gewundert, warum ist mir meine ganze Kaution nicht gezahlt worden? Verstehst du, ich habe die Welt nicht verstanden. Aber dann habe ich verstanden, wie schwer das ist, wenn du selbst mal in finanzielle Not kommst und dann keine Hilfe hast. Ich habe natürlich niemand gebeten, um mir zu helfen. Ich bin rausgekommen mit Gottes Hilfe auf eine andere Art und Weise. Aber ich weiß, was es bedeutet. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ursache für Verluste: richten. Richten, auf das ihr nicht gerichtet werden. Halt dich fest. Halt dich fest. Psalm 53, Vers 5. Weißt du, du liest die Psalmen und sagst: Halleluja. Da steht viel mehr drin als nur die fettgedruckten oder rotgedruckten Verse in der Bibel. Sie sind blind, sagt Gott. Wo bleibt denn ihr Verstand? Psalm 53, Vers 5. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot. Doch mich nimmt keiner von ihnen ernst. Ganz plötzlich werde ich sie erschrecken. Denn Gott zerstreut die Gebeine, also nimmt ihnen die Friedhofsruhe, derer, die sein Volk bedrängen. Also vielleicht hast du so Kind Gottes bedrängt. Derselbe Mann, der mich da, also mit dieser Kaution in Schwierigkeiten brachte, das habe ich euch, glaube ich, erzählt. Derselbe Mann, der mich so in Schwierigkeiten, der mich zum Verzweifeln brachte. Gott rächt sich. Weißt du, Gott hilft mir raus aus meinem Gefängnis und ich komme aus meinem Gefängnis wieder raus. Aber mit dem rechnet er ab. Dieser gute Herr, dieser junge Mann, war noch jung, hat zwei Kinder gehabt, fährt über die Neckarbrücke in Bad Cannstatt im Dezember, das hat ein bisschen Eis, und fährt in den Neckar und ertrinkt. Wir wohnten schon nicht mehr da, wir wohnten da woanders, und fast vor unserer eigenen Haustüre ertrinkt der Mann. Verstehst du? Gott rächt sich. Hier, diese Friedhofsruhe. Denk nicht, das ist alles vorbei, die sind ausgezogen, die sind über Berg, das ist alles vergessen. Es ist nicht vergessen. Gott ist ein Gott, der die Dinge wieder in Ordnung bringt. Wir sind ja von Wiedergutmachung. Das geht die ganze Zeit, diese ganzen Themen, horch diese CDs auch an. Wenn wir Kinder Gottes in Bedrängnis bringen, dann Gott gnade diesen Leuten. Überall, wo große Verfolgungen waren, ich will dir das mal ein bisschen anders Beweise antreten, überall, wo Christen verfolgt worden sind, das Land ist verödet. Ich denke nur an die Hugenotten, als die vertrieben wurden, ganz Bretagne und Normandie und so weiter, ist ein ödes Land. Es war ein gesegnetes Land. Oder ich denke, Ukraine, Kornkammer Europas und Ostpreußen, Kornkammer Europas. Was ist daraus geworden, wo Christen verfolgt wurden, Stalin kam und dergleichen? Was ist aus diesen Kornkammern geworden? Nichts mehr. Oder Nordafrika, was die Moslems kamen und die Christen vertrieben und islamisiert haben. Was ist daraus geworden? Alles Wüste. Guck mal, von Ägypten bis Marokko, alles Wüste. Als Israel aus dem Land vertrieben wurde, die Juden, das Land verödete. Der Früh- und der Spätregen setzte aus. Und erst als die Israeliten, also die Juden, 1948 nach Hause kamen und anfingen, die Bäumchen zu pflanzen und so weiter, kam zum ersten Mal nach fast 2000 Jahren wieder Früh- und Spätregen. Warum? Die Bäume ziehen wieder die Feuchtigkeit an, ist wieder ein anderes Naturphänomen. Das Land verödete. Mark Twain sagt, da war zwischen Tel Aviv und Jerusalem nicht mal ein Strauch, wo ich mich hätte untersetzen können und Schatten gehabt hätte. So ist das Land verödet. Wenn Kinder Gottes vertrieben werden. Geistige Vorgänge schlagen sich auf das Materielle nieder. Was im Geistigen passiert, passiert im Natürlichen. Jesaja 29, Vers 9. Tut wieder so, als wärt ihr entsetzt und werdet vor Entsetzen satt. Führt euch weiter auf wie Blinde. Gott redet über sein Volk. Und ihr werdet in eurer Verblendung wirklich blind. Führt euch auf wie Blinde. Das, was tut, wie du dich benimmst, so wirst du. Also tut weiter, so als wärt ihr entsetzt und ihr werdet entsetzt werden. Oder dann, ihr seid betrunken, aber nicht vom Wein. Ihr schwankt hin und her und das ohne Bier. Also wer nicht auf Gott hört, wird schwerhörig. Eine Sache für Schwerhörigkeit, also wenn jemand kommt und sagt, ich bin schwerhörig oder diese Schwerhörigkeit kommt, dann muss ich in aller Wahrheit fragen, Bruder, Schwester, hast du wirklich auf Gott gehört? Und ich habe analysiert, manchmal schreibe ich mir so Dinge auf, da sind Leute, die haben Gottes Stimme nicht gehört, die wollen Gott nicht hören. Die hören mehr auf den Teufel als auf Gott. Und ich denke an einige Leute, die auch ab und zu mal unsere Gottesdienste besucht haben und die sind schwerhörig geworden. Die werden schwerhörig, weil sie auf Gott nicht gehört haben. Gott sagt, du sollst nicht mehr hören. Also hier hast du in Jesaja-Buch, da irgendwo Gott was gesagt, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal, vielleicht hundertmal. Und Satan verstopft das Ohr. Satan arbeitet immer, er verstopft die Kanäle. Augen, Ohren, Mund und so, dass dieses Essen nicht mehr schmeckt. So, wer nicht klare Entscheidungen trifft, der schwankt immer wieder. Ja, der schwankt immer wieder. Ich denke auch Gleichgewichtsstörungen, Schwindel. Was ist Schwindel? Denkt ihr drüber Schwindel nach. Schon allein das Wort, analysiert das Wort und lasst das Wort zergehen, Schwindel. Da schwindelt jemand was. Jemand macht was vor. Jemand spielt sich was vor. Und da kommt schon Schwindel. Okay, geh in das Wort Gottes, frag, ob das so ist. Verluste, wie kommen Verluste? Jesaja 29, Vers 10, weiter. Der Herr hat einen Geist über euch kommen lassen, der euch in tiefsten Schlaf versetzt. Ist ein Geist, der da kommt. Ein Geist des Schlafes, ein Geist der Müdigkeit, ein Geist der Trägheit, Lethargie. Verstehst du? Das kommt vom Herrn. Und hier ganz bewusst, weil die Leute nicht auf Gott geachtet gehört haben, wie kommen Verluste? Das ist mein Thema. Müdigkeit, ich kann mir nichts mehr leisten, also ich komme zu gar nichts. Und du wunderst dich, warum du zu gar nichts mehr kommst, ist, weil ein Geist der Schläfrigkeit dich überfallen hat. Vers 11, Jesaja 29, was der Prophet geschaut und verkündigt hat, das ist wie ein versiegeltes Buch für ihn. Der liest und sagt, wovon spricht er denn? Verluste kommen immer, wenn wir nicht auf Gott rechtzeitig und richtig reagieren. Rechtzeitig und richtig reagieren. Dann lässt uns Gott fallen. Was soll er dann sonst machen? Er kümmert sich nicht mehr um uns oder er kann sich um uns gar nicht kümmern, selbst wenn er es wollte. Wenn wir also nicht auf ihn reagieren. Und David kennt das aus Psalm 88, Vers 6. Da redet er schon. Da ist nämlich schon passiert, was passiert ist da mit dem Uriah. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie einem Erschlagenen, den man ins Massengrab geworfen hat. Und du sorgst nicht mehr für sie. Deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. Und dann Vers 7, in dem tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich umschließt, Depression und Umnachtung natürlich. Also, du hast mich aufgegeben wie einen Toten, den lass mal liegen. Da braucht man immer wieder Belebungsversuche machen. Verluste kommen, und jetzt Psalm 9, 16 und 17, Verluste kommen, wenn wir einem anderen eine Grube graben. Dem zeige ich es, dem lege ich eine Falle, den lege ich rein. Psalm 9, Vers 16 und 17. Völker sind in die Grube gefallen, die sie für andere gegraben haben. Haman hing an dem Galgen, den er für Mardochai gemacht hatte. Völker sind in die Grube gefallen, die sie für andere gegraben haben. Haman hat natürlich sein ganzes Vermögen und alles verloren. Er hat gedacht, er holt es den Juden weg in Susa und so weiter. Nein, ihm ist alles verloren gegangen. Wer anderen eine Grube gräbt. Sie legten ihre Netze aus und haben sich selbst darin verfangen. Der Herr hat seine Macht erwiesen. Er hat für Recht gesorgt, die Unheilstifter sind in die eigene Falle gelaufen. Alle, die Gott vergessen, die rennen in ihre Falle, verlieren. Und du wunderst dich, wo kommen meine Verluste, warum nehme ich das alles her? Weißt du, es gibt Leute, die nehmen nicht mal die Versicherung, weil die ständig permanent einen Unfall nach dem anderen haben. Und die haben nur Katastrophen, die werden da ausgesichert, entsorgt. David gibt den Uriah frei zum Abschuss. Und das ist sein großer Fehler. Weißt du, er kann dem Uriah nichts in die Hände schieben. Und ich möchte jetzt, dass wir den Uriah kurz anschauen. Wie erspare ich mir Verluste? Wie könnte ich von diesem Mann was lernen, dass ich nicht die gleichen Fehler mache wie der Uriah? David will Uriah etwas in die Schuhe schieben, ihm ein Kind anbinden. So ein, das ist ja dein Kind, du bist ja bei deiner Frau damals geschlafen, zeitgemäß rechnet aus, 9 Monate, das wird schon so sein. Dein Baby. Also Gott segne dich. Und dann natürlich sieht er immer ständig, wie dieses kleine Mädchen oder Junge spielt und sagt, ach, das ist, und er weiß ganz genau, das ist so ein heimlicher Thronerbe. Weißt du, aber dem Uriah wollte das zuschieben, als so, ja, wie ein Kuckuck, so ein Kuckucksei. Soll nichts offenbar werden, nichts rauskommen. Aber David kommt in Panik, als er hört, der Uriah will gar nicht nach Hause gehen. Du siehst, was dieser fromme Mann Gottes macht. Und wenn Doria, wenn er das Geistesleitung gehabt hätte, der wäre draufgekommen. Aber das hat er nicht gehabt. Die meisten Leute haben keine Geistesleitung und kommen nicht drauf, was da gespielt wird. Dass Giftmischer um ihn herum sind, die ihn zu Fall bringen wollen, die was unterjubeln wollen. Und Uriah muss sich vielleicht wundern, also man hätte sich schon allein wundern, man holt mich vom Krieg, vom Schlachtfeld zurück, man schickt mich nach Hause, man besäuft mich, man schiebt mich sogar vor der Haustüre, also da muss doch was nicht stimmen. Also, nein, aber da ist ein Geist, den Uriah davon abhält, weil die Sünde Davids offenbar werden muss. Ja, David flucht natürlich wahrscheinlich und sagt, der Herr hat es nicht gelingen lassen. Du siehst, Gott verhindert es nicht. Der hätte es gerne verhindert gehabt. Und David gelingt kein einziger Schachzug, wie raffiniert er auch noch vorgehen mag. Und du siehst, wie charakterlos der Mann Gottes hier handelt. Urias Antwort muss ihm ja wie ein Stich ins Herz gewesen sein. Wie könnte ich zu meiner Frau gehen, wo doch die Männer vorne an der Front im Krieg sind? Wie könnte ich das? Der Heide ist besser als der fromme König von Israel. Der fromme König könnte sich von dem eine Scheibe abschneiden, von diesem Hethiter, diesem Gott, diesem Heidenvolk. In 2. Samuel Kapitel 11, Vers 11, und Uriah antwortete, die Männer Israels und Judas sind auf dem Feld und auch die Bundeslade ist nicht mehr als unter einem Zelt. Mein Befehlshaber Joab und seine Offiziere liegen auf dem bloßen Boden und ich soll nach Hause gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen. So gewiss du lebst, König, das werde ich nicht tun. Das war sein Todesurteil. Das werde ich nicht tun. Der war fromm, rein, reiner als der fromme König. Sein Vorbild war besser. Ich gehe nicht nach Hause. David handelt hier total bewusst, was er tut. Es ist kein Ausrutscher. Weißt du, die Sünde, wenn es ein Ausrutscher ist, ist es kein Problem bei dir und bei Gott. Aber das ist eine ganz bewusste Sünde, geplante Sünde, gewollte Sünde. David schiebt ihn regelrecht nach Hause, drängt ihn. Er soll zu der Ehebrecherin nach Hause gehen. Ja, das ist aber Ehebruch hier passiert. David sucht verzweifelt, aus diesem Dilemma rauszukommen und schreibt dann diesen Brief, Joab, stell ihn an die erste Stelle und dann lass ihn kämpfen und lass ihn als Helden sterben. Das ist so typischer Freimaurermord. Die gab es damals noch nicht, aber das ist es. Weißt du, an der vordersten Front und dann als Held, dann benennt man Schule nach ihm, die Straße nach ihm, Gymnasium nach ihm, was weiß ich noch, wird alles nach ihm benannt. Uriah, unser Held ist gestorben, ist ermordet worden. Von der Hand auf Befehl des frommen Königs. Der ist nicht gestorben. Und was bringt Verluste? Jetzt lasst an diesem Beispiel Uriah, will ich das aufarbeiten, was Verluste bringt. Eine falsche Treue zu einem bösen, gemeinen König. Falsche Treue, falsche Hingabe, das war sein Tod. Falsche Korrektheit, die Korrektheit an den falschen Menschen. Dem David hier, auf einen gemeinen König. So viel Gemeinheit, wie hier durch den David damals offenbar wurde, findest du auf keinen Haufen sonst wo. Seinen besten Soldaten, tapfersten Soldaten, ehrlichsten Soldaten bringt er hintenrum um. Und wie viele Menschen sind hintenrum schon umgebracht worden, gemobbt oder sonst wie. Wer einem gefallenen König dient, der schaufelt sein eigenes Grab. Der überbringt sein eigenes Todesurteil. Wer also einer sündigen Regierung dient, muss sich über seine Verluste nicht wundern. Einer gottlosen Regierung dient. Gottes Furcht erhöht ein Volk und Gottlosigkeit erniedrigt ein Volk. Uriah hat das ganze Spiel nicht durchschaut. Das ist seine Tragödie. Und die Frage ist, durchschaust du die Spielerei, was um dich herum geschieht? Du bist ein ehrlicher Mensch, ein grundehrlicher Mensch und du liebst den Herrn und so weiter. Er hätte sich fragen sollen, was soll das alles? Gott, zeig mir. Er hat das ganze Theater nicht durchschaut. Er hätte kritischer sein sollen. Und hier kreide ich Christen an. Ich habe ein Thema in der nächsten Zeit irgendwo, wo sind die ganzen Propheten gewesen, die diesen Bentley ordiniert haben. Die haben noch 4 Wochen vorher den ordiniert. Alle Charismatiker sind Waschlappen, die haben versagt. Denn die hätten wenigstens fragen sollen, Bruder, wie sieht es mit deiner Ehe aus? Wie sieht es mit deiner Familie aus? Denn die Sünde war bereits vorhanden, als sie ihn ordinierten. Alles pure Schlafmützen. Weißt du dann irgendwie, der Herr, liebe Kindlein und so weiter. Vergiss doch den ganzen Schmarrn. Wo sind die ganzen Propheten? Wo sind die ganzen Seher? Und nachher faule Ausreden. Und zwar der Reihe nach. Er hätte mehr hinterfragen sollen. Und deshalb prüfet alles. Prüfet alles. Und er hätte fragen sollen, warum, König, warum soll ich das alles? Und dann hätte ihm der Herr die Augen geöffnet, einen Durchblick geschenkt, die Zusammenhänge erkennen lassen. Und dann hätte er nicht so blind diesem System vertraut, in dem er da drin war, jetzt durch David. Er hätte etwas merken sollen. Ein Problem, warum du so viel Unglück in deinem Leben hast, du bist zu autoritätsgläubig. Da kommt jemand im Namen des Herrn, der Herr hat's gesagt. Das musst du wissen, ob der Herr dies gesagt hat oder nicht. Nicht, dass der Herr, dass dir irgendjemand ein Briefchen schreibt oder dir eine Prophezeiung bringt. Ich bin für Prophezeiung, ich bin für Offenbarung, ich bin für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber das muss der Herr mir zeigen. Und das andere ist nur Bestätigung für mich. Der Herr hat's gesagt. Das ist, weißt du, auch dieser Autoritätsgläubigkeit, diesen charismatischen, pfingstlichen Dummzeug gegenüber. Der Herr hat's gesagt. Hat es wirklich gesagt? Und die Leute trauen sich das nicht kritisch in Frage zu stellen. Hat der Herr wirklich gesagt? Und dann, wie hat es der Herr gesagt? Und warum hat es mir nicht gesagt? Warum hat es mir nicht gesagt? Und von dir gesagt hat. Alle wissen es, bloß du weißt es nicht. Das ist eine Tragödie. Leute, wir müssen ehrlich sein. Ehrlich zu uns selbst, ehrlich zu Gott und uns nicht vormachen lassen vor anderen. Die meisten Leute, ich habe also gerade mit Weissagung, die nichts zu sagen haben, die versuchen mit Weissagung zu manipulieren. Entweder manipulieren sie sich selbst oder andere. Leute, der Herr muss schon sagen. Und der Herr redet zu einem, wenn du ehrlich mit Gott wandelst, redet der Herr Tag und Nacht zu dir. So viel kannst du gar nicht verkraften, was er dir alles zu sagen hat. Sein Wort redet zu dir. Da brauchst du keine großen Extra-Offenbarungen. So diese Autoritätsgläubigkeit. Und zwar von Menschen, die nicht mit Gott wandeln. Am Anfang vielleicht siehst du, das erblickst nicht ganz. Weißt du, weil es der Teufel dich da manipuliert. Ich denke nur das Mädchen in Philippi. Oh, das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Das war doch. Was hat die Frau falsch gesagt? Im Gegenteil, sie hat sogar fürs Reich Gottes geworben. Die wollte nur, dass die Leute kommen und diesen Paulus sich anhören. Also die hat nichts Verkehrtes gesagt, im Gegenteil, sie hat Gott sogar noch Ehre gegeben. Die sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören. Und es war doch Dämon. Und deshalb, so viele Dämonen sind unterwegs. Abgefallene Geister. Und die fahren ab und die verführen. Und in der Bibel heißt es, wenn das möglich wäre, sogar die Auserwählten Gottes. Und David war so ein Auserwählter hier. Lässt den Uriah zuerst mal vorrücken, aufsteigen, befördert ihn. Und Leute, das ist gefährlich, wenn dich jemand befördert, aufsteigen lässt, nach vorne bringt, der hat was vor mit dir. Um dann dich plumpsen zu lassen. Uriah heißt übersetzt, der Herr ist mein Licht. Aber leider hat er kein Licht gehabt, der gute Mann. Hätte nur mehr Licht gehabt, wäre es anders in seinem Leben ausgesehen. Und wer würde heute noch am Leben sein, hätte anders Ende genommen. Und das war der Grund, warum der Herr nicht erlaubt hat, dass David den Tempel gebaut hat. David löscht mit dem Mord an Uriah nicht nur den Uriah, sein Leben aus, sein Licht aus, er löscht auch sein, David, sein eigenes Licht aus in seinem Leben. Ab jetzt ist Dunkelheit im Leben Davids. Ab jetzt gibt es nur noch Kämpfe und Gott sagt, das Schwert wird vom Hause Davids nicht weichen ewiglich. Sogar der Herr Jesus war der Letzte, der daran gelitten hat. Als König Israels, er starb ja König der Juden, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und ein Schwert ging durch seine Seele, durch sein Herz. Ab jetzt ist Gott traurig über ihn. Ab dem Moment hat er keine Gottesoffenbarung mehr. Woher kommen die Verluste, was sind die Ursache? Ab jetzt war sein Leben, auf Deutsch gesagt, nicht mehr lebenswert. wäre er nur gestorben. Sagte ja, als Absalom starb, sein erstgeborener Sohn, Junge, ich wäre lieber für dich gestorben. Mit Uriah starben auch die festen Überzeugungen beim David. Und ich sage dir noch eines, und da ist auch eine ganz interessante Passage. Was ist die Ursache für meine Verluste? Niemand stirbt allein. Uriah ist nicht allein gestorben, sondern die Mannschaft ist vorne dran gewesen. Lass die vorigen, lass Uriah ganz vorne an der Kriegsstadt sein, an der Kriegsstelle sein, an der Mauer. Und dann zieh dich schnell zurück. Und es fielen Männer, einige Männer Davids und Uriah. Der Schuss galt Uriah, aber mit ihm sind noch andere Männer gefallen. Der Schuss galt dem Uriah. Wenn du, und jetzt komme ich noch, was ist die Ursache für meine Verluste? Wenn du mit Menschen zusammen bist, auf die der Teufel abgesehen hat, die in der Macht des Teufels sind, verflucht sind, dahingegeben sind. Denk an Jona. Jona ist auf der Flucht vor Gott und er bringt das ganze Schiff in großer Not und Gefahr. Meine Frau hat total Schaden gehabt mit einem 3 Wochen alten neuen Wagen, fabrikneuen Wagen. Sie hat jemanden mitgenommen, einen Penner, der nicht in Ordnung war, der Gauner war, Betrüger war oder was sonst noch alles war. So und mitgenommen und gerade die Seite, wo der saß, war demoliert. Der hat sich Verletzungen gehabt auch und dann hat er sich pflegen lassen. Hat ja keine Krankenkasse gehabt. Sich auf unsere Kosten sich pflegen lassen, gut gehen lassen und so weiter und uns große Not bereitet, weil der war nicht versichert und wir haben keine Insassenversicherung gehabt, weil wir sonst niemanden mitnehmen. Deshalb, ich nehme grundsätzlich niemand mit, der nicht Kind Gottes ist. Denn ich weiß nicht, verstehst, wir sollen nicht teilhaftig werden andere ihre Sünden. Und deshalb, der Schuss gilt nicht dir, der gilt dem anderen, aber wenn du in seiner Nähe bist, fällst du mit wie Uriah. Geht es dir genauso schlecht. Deshalb, ich möchte dir also Mut machen, schau um, mit wem du zu tun hast. Wer in deiner Umgebung ist. Wenn du mit unheiligen Leuten zusammen bist, wirst du mit ihnen untergehen, wenn das Schiff untergeht. Wenn du in einer Gemeinde bist von toten Christen, toten Leuten, lauen Leuten, trägen Leuten und so weiter. Jesus sagt 7-mal zu den Gemeinden, wenn du nicht Buße tust und umkehrst, ich will den Leuchter von deiner Stätte stoßen, von seiner Stätte stoßen. Da fällst du mit, fliegst du mit raus. So ist es wichtig, dass du nicht mitziehst am fremden Joch. Nicht teilhaftig wirst fremder Sünde. Wenn du mit einem Dieb im Auto sitzt, wirst du mitverhaftet. Und wenn du ein Auto fährst und einen Drogenschmuggler mitnimmst, wirst du mit ins Gefängnis gesteckt und kommst in die Zelle und kannst nachher ausnüchtern. Wirst mitgefangen. Wenn du musst nur mitmachen, du musst überhaupt keine Sünde begehen, du musst nur einen Schmuggler mitnehmen. Und nur chauffieren, du fährst nur mit. Und wie viele Leute haben ihre Unschuld, ihre Reinheit, ihre Güte und alles verloren, ihr Vermögen verloren, nur weil sie einen Sünder mitgenommen haben, der Sünde gefreundet und Sünde gedient hat. Ich warne euch, habt nichts zu schaffen mit den Ungläubigen, was es auch immer heißt. Und du kommst mit ins Gefängnis und fragst, was habe ich verbrochen, warum bin ich schuld, was habe ich getan? Du hast nichts getan, aber du bist mit falschen Leuten zusammen gewesen. Der Feind greift zwar die an, aber du bist mit betroffen. Der Feind hat auf sie abgesehen, aber du bist mit betroffen. Die Verluste kommen zu dir genauso wie den soll es treffen, aber dich trifft es. Das ist die Ursache, warum unschuldige Menschen oft so viel Böses mitleiden, miterleben müssen. Die sind im falschen Verein, im falschen Club, in falscher Organisation. Und wenn du in einer Organisation bist, die krank ist, wundere dich nicht, dass du auch krank wirst. Ich kenne in Berlin Gemeinden, da hat der Pastor Bandscheibenvorfall, dann hat er mit Rücken und so weiter. Die halbe Gemeinde, dreiviertel Gemeinde hat das gleiche Problem. Weil es sich vererbt. Es gibt sich weiter. Warum? Wie kommen Verluste? Ich würde mich auch nicht von jedem beten lassen und die Hände auflegen lassen. Würde ich auch nicht machen. Wir haben da drüben mal, da war jemand, mal eine Veranstaltung und da kam so ein Verrückter. Der sah gar nicht aus wie ein Verrückter. Aber du musst aufpassen, mit wem du zu tun hast. Und hat den Leuten so ein bisschen, oh, und so weiter. Der hat gebetet, und weil der Geist Gottes da war. Weißt du, wo der Geist Gottes ist, auch der Teufel da. Und das, wo der Herr eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle. Und wo Feuer ist, ist auch Rauch. Und dann berührte die Leute und denkt, er muss auch für Leute beten. Geisteskranker. Und was ist passiert? 12 Leute kommen auf mich zu und sagen, Bruder, mal tu das, mit mir stimmt was nicht. Du, ich habe nach dem Gottesdienst mein Arm, kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Und 12 Leute oder 12, wo zu mir kamen, bei den anderen weiß ich nicht, und die waren alle in der Ecke, wo der dumme Kerl war. Und man hat gar nicht so drauf beachtet und nur die Hände aufgelegt. Wenn besessene, belastete Leute dir auflegen, die legen dir die Belastung mit auf. Die vererben dir die Belastung mit. Deshalb, und du wunderst dich, wo kommt das alles her? Ich habe nur gebetet. Ich habe gesagt, weißt du, es war ein unreiner Geist. Ein Unreiner gibt Unreinheit weiter. Ein Kranker gibt Krankheit weiter. Ein Schwacher gibt Schwachheit weiter. Deshalb, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Heilig sind die, die des Herrn Geräte tragen. Und die sollen heilig sein. Soll man erwarten, dass sie heilig sind. Du wunderst dich, warum die Verluste kommen. Ich habe hier eine Seelsorge Leute gehabt und ich sage das, deshalb, wunder dich nicht. Da kommt jemand und sagt, ich habe Probleme. Zuerst den ersten Seelsorgefall habe ich gar nicht so ernst genommen und höre mir diese Probleme an. Habe ich gesagt, gut, im Namen Jesu, ich löse dich, sei frei. 2-3 Tage später kommt jemand anders zu mir in der Seelsorge, erzählt mir fast die gleiche Geschichte, die gleichen Probleme. Sage ich, du auch? Sagt, ja, was ist? Sage ich, wo kommst du her? Oder wo warst du und was ist gewesen mit dir? Ja, ich war in der und der Gemeinde, komme von der und der Gemeinde, gehe auch ab und zu mal dorthin. Und dann kommt es mir. Und dann erfahre ich, das habe ich auch nicht gleich erfahren. Und dann erfahre ich ein paar Tage später, Gott führt manchmal drauf, weiß Gott, stoßt einen wirklich drauf, damit die Verluste im Rahmen, in Grenzen gehalten werden. Da stellt sich raus, dass der Co-Pastor ein Schwuler war. Und hat den Händen aufgelegt und Leute gebetet. Und kein Wunder, wenn die Leute dann sexuelle Probleme, sexuelle Anwandlungen haben. Und von dem Moment, wo mit ihnen gebetet worden sind, lauter blödes Zeug gedacht haben, dass ein Geist in ihnen geweckt worden, dieser Schläfer. Deshalb, pass gut auf. Lieber bist du krank, als verdorben. Du hast richtig gehört. So. Verluste müssen gestoppt werden. Wie macht man das? Ganz schnell, guten Samen sehen. Und in Malachi Kapitel 3 heißt es, bring den Zehnten in deinem Haus und dann will ich den Fresser fernhalten, der die Verluste zählt. Weißt du, wenn Gott beteiligt wird an dein Geld, an dein Leben, an deine Gesundheit, wird der Fresser ferngehalten. Sorge Gott dafür, weil das ist jetzt nicht mehr dein Geld, sondern es ist das Geld, das du hast jetzt, weil du Gott jetzt beteiligt hast. Und in Römer Kapitel 11, Vers 16 heißt es, was du als Erstlingsgabe gibst, wenn du es dem Herrn gibst und so weiter, bei der Erstlingsgabe ist die ganze Ernte des ganzen Jahres gesegnet. Also wenn du Gott also beteiligst an deine Finanzen, ist der Fresser für die übrige Zeit, hat er keinen Zugriff zu dir. Der wird sich hüten, an dein Geld zu kommen. Wenn du Gott mit deiner Gesundheit dienst, den Zehnten deiner Gesundheit bringst, bring den Zehnten deiner Gesundheit Gott. Dann ist deine ganze Gesundheit gesegnet. Bring deine Zeit Gott, den Zehnten. Du musst nicht die ganze Zeit beten und singen und Halleluja und so weiter. 10%. 10%. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und du wirst erstaunt sein, verblüfft sein, wie der Fresser fortgeht. Da hast du plötzlich so viel Zeit, dass du sagst, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich anstellen muss. Und du wirst so viel leisten können. Gott hält den Fresser fern und der Fresser ist in Motten, Diebe und Rost und so weiter, was die Fresser alle sind. Verschleiß, Fäulnis, Zerbruch, Unkraut, Schimmel, Kriege, Streit. All das wird ferngehalten von dir, wenn du dem Herrn an deine Sache beteiligst. Deine Gesundheit, du bist krank. Und wie beteilige ich Gott an meiner Gesundheit? Ich kriege auf alle vier, aber ich komme wenigstens mit einem Bein ins Haus Gottes. Und ich beteilige, ich komme trotzdem, auch selbst wenn ich mit einer Bahre hertragen lassen muss, ich komme ins Haus Gottes und mir ist egal. Und wenn du das tust, ein Tag im Hause Gottes ist mehr wie 1000 woanders. Viele sind von vielen Fressern umgeben. Du kannst nichts dafür, dass sie da sind, diese Fresser. Aber Gott sagt, ich will sie fernhalten. Du kannst sie nicht fernhalten. Du kannst diese Fresser, die um dich herum dich auffressen möchten, die ganzen Krokodile, die ganzen Löwen, die ganzen Bären und das ganze Ungeziefer, so, du kannst sie nicht, aber der Herr sagt, ich will sie fernhalten. Die Verluste bleiben in Rahmen. Und Abraham, ich komme zum Schluss, Abraham wollte dem Herrn ein Opfer bringen und brachte ein Opfer. Und dann kam eine große Müdigkeit über ihn und er konnte fast gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Gott ein Opfer bringst, wenn du die Bibel lesen willst, kommt Müdigkeit. Wenn du beten willst, kommt Müdigkeit. Wenn du eine Versammlung willst, kommt Müdigkeit. Wenn du zum Zeugnis geben gehen willst, kommt Müdigkeit. Kommt immer Müdigkeit. Und über Abraham kam die Müdigkeit. Und weißt du, was Abraham machte? Er raffte sich auf und er sah, das Opfer lag auf dem Tisch oder am Steinplatte oder was es auch war draußen. Und die Raben oder die Geier kamen und wollten das Opfer. Und er verscheuchte diese schwarzen Vögel. Du musst nur verscheuchen und musst lernen, dieses ganze Geschmeiß zu verscheuchen. Und er verscheuchte, obwohl er selber müde war, im Schlaf schon fast trunken war. Und Gott hat nachher eine Vision gegeben, aber er musste zuerst einmal alle verscheuchen. Weg mit euch, haut ab! Du musst Feuer und Flamme spucken und die verstreichen und Krach machen und dich drauflegen vielleicht womöglich und so weiter. Sie verscheuchen. Abraham verscheuchte das ganze Geschmeiß, die ganzen Vögel und dann hat Gott immer das gesegnet. Erst wenn du verscheuchst dann, und diese dummen Vögel, dumme Gedanken, und dumme Gedanken müssen auch verscheucht werden. Und weißt du, ich habe ja mal jemanden gehabt und ich habe gute Methoden zum Verscheuchen. Da kam jemand und sagt, ich habe Depressionen, ich habe das. Oh, ich weiß, das ist alles Schlaraffendepression. Ich habe eine ganz gute Idee. Lass die Badewanne voll mit kaltem Wasser. Und dann tauch deinen Kopf rein und du wirst sehen, wie schnell die Depression vergeht. Und das hat die liebe Schwester gemacht. Und dann kam sie, das hat gewirkt. Und ich sage, und jedes Mal, wenn das kommt, mach's wieder. Das wirkt. Weißt du, wie verscheucht man? Weißt du, da kannst viel Lobgesang und viel Gebet und viel und was machen. Ah, mal sich kalt abduschen. Und du wirst merken, wie das alles, das reicht schon. Aber ich sage euch eines, Kopf ins kalte Wasser tauchen. Wenn du das 7-mal gemacht hast, oh, ich möchte sehen, wie fit du bist. Und dann kriegst du wieder Visionen, da kannst du wieder was tun, was anstellen für den Herrn. Abraham verscheuchte die Raben. Die Raben müssen verscheucht werden. Und nicht erlauben, dass sie es drunter setzen. Du musst einen Stock nehmen, einen Stein nehmen. Da musst du, egal was, du musst dich wehren. Wenn du dich nicht wehrst, die werden dich auffressen. Zuerst das Opfer und dann dich. Und so geht es mit den vielen Christen. Sie wundern sich über den Verlust. Gib dem Argen keinen Raum. Gib den Argen keinen Raum. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst im Kampf des Glaubens. Und du sagst, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Vater, ich danke dir, dass du uns Kraft und Mut und Kühnheit gegeben hast, in dieser Welt zu sein und vorwärts zu gehen. Und dass wir die Verluste nicht hinnehmen. Und wenn irgendwo Sünde in unserem Leben ist, lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Sie sollen in Frieden gelassen werden. Aber wir möchten auch unseren Frieden. Herr Jesus, und ich möchte dir dienen. Mit Seele, Geist und Leib. Und Herr Jesus, du bist für meine Sünde gestorben. Und ich bin rein. Egal, was ich angestellt hätte und habe, du hast es vergeben. Und ich darf und kann heute Abend ganz von vorne anfangen. Mit deiner Kraft. Und ich sehe deine Gemeinde. Einen wunderbaren Plan. Du hast einen wunderbaren Plan mit jedem von uns. Und ich habe einen Platz auch im Leib Jesu. Und ich möchte meine Funktion ausüben, die du mir zugedacht hast. Segne mich und segne meine Brüder und Schwestern. Amen.